Herzlich willkommen beim Sauna-Club GameStar. Hier in der Hitze des Sommers begrüßen Sie Ihre Hosts Michael Graf.
Hallo. Und, es ist wirklich warm.
Und meine Wenigkeit ich gebe mal vor, ich bin bei 28,5, was sogar noch geht. Bei was bist du? Kannst du es sagen?
Ich kann es nicht sehen.
Ah, du hast keine.
Aber ich wette, es sind über 30. Den Rekord, den ich geschafft habe in dieser Wohnung, sind 36 Grad im Sommer 2023. Und den knacken wir auch noch.
Ich wollte gerade sagen, den habe ich letztes Jahr tatsächlich mit 38 Grad geknackt. Okay. Also ich freue mich drauf. Ja, wir zwei melden uns aus unseren Dachgeschoss-Homeoffice-Wohnungen und wollen, nachdem wir jetzt in der Mitte des Sommers oder im Sommer angekommen sind, wollen, wie wir es immer so tun, zur Jahresmitte auf die nächsten 5 Sorgenkinder schauen. Denn darum geht es ja heute. Wir haben uns schon angeschaut, was mit aus den 5 Sorgenkindern wurde, die wir uns um Weihnachten herum angeschaut hatten, also aus denen im ersten Halbjahr. Spoiler-Alarm. Nicht so viel.
Ja.
Wir hoffen, dass das bei den 5 Titeln, die wir uns jetzt rausgesucht haben, ein bisschen besser laufen wird. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es bei einigen besser laufen wird. Zumindest was die Zahlen angeht. Einfach schon, weil da ein paar Titel dabei sind, die fast schon egal wie sie werden, Kohle einbringen werden. So viel ist schon mal sicher.
Was für ein Kompliment. Egal, ob es gut oder schlecht wird. Es wird gekauft.
Gut so, so kann man ja auch rangehen, ne?
Ja, ist gut.
Das ist eine Methode. Die Spiele sehen ja dementsprechend auch aus. Also, um es mal fies zu sagen, teilweise. Ich finde, man merkt manchmal schon, wo eine Produktion herkommt. Also, aus welches Gedankenkind es ist.
Das stimmt.
Aber wir wollen nicht den Teufel zu sehr an die Wand malen.
Genau, ich darf nochmal die goldene Regel. Ich muss nochmal qua meiner Position hier die goldene Regel der Sorgenkinder betonen, dass kein Spiel in diesem Format zweimal am Pranger stehen darf, egal wie oft es sich verschiebt und unsere Sorgen damit immer weiter in die Zukunft drängt. Akut gilt das für Stalker 2, was wir hier schon mal behandelt haben. Also da sind unsere Sorgen nicht viel kleiner geworden, sage ich mal. Aber es wäre unfair, es schon wieder hier ins Rampenlicht zu zerren. Auch wenn es jetzt voraussichtlich vielleicht Stand jetzt, wo wir das aufnehmen, im September erscheint, wir haben uns trotzdem 5 neue Kandidaten ausgesucht.
Wenn wir dieses Format schon gemacht hätten, als Duke Nukem Forever angekündigt worden wäre, dann ja. was wäre das für eine Ironie gewesen, von Halbjahr zu Halbjahr uns da so weiterzutreiben. aber auch da hätten wir wahrscheinlich am Ende recht gehabt mit den Sorgen.
Exakt. Also, wir können ja eine neue Regel machen, dass wenn ein Spiel sich 10 Jahre verschiebt, dann darf es wieder hier rein. Oder sagen wir 5. Ne, sind wir mal nicht so.
Ja, wir fangen mit einem Spiel an, das schon wirklich viele Verschiebungen hinter sich hat, dass ich lange nicht entscheiden konnte, was es für eine Art von Spiel sein wollte. Ja. Nicht mal, wie es heißen wollte, offensichtlich. Und ihr ahnt es jetzt wahrscheinlich schon. Wir reden von Dragon Age The Veil Guard, wie es jetzt heißt und wie es tatsächlich wohl im Herbst diesen Jahres rauskommen soll. Unglaublich. Nach einem wahnsinnigen Marsch durch die Ideenwelt und auch wirklich durch furchtbare Ideenwelt, die da teilweise dabei waren. vielleicht kannst du uns, Micha, gib uns doch mal einen kleinen Abriss, vielleicht erstmal, was das Spiel schon alles hinter sich hat, oder? Wollen wir da kurz mal zusammenfassen?
Ja, also ich meine, es hat ja ein BioWare hinter sich, das permanent im Krisenmodus war oder ist über die letzten Jahre, unter anderem oder vor allem wegen der Anthem-Pleite und natürlich auch wegen Mass Effect Andromeda, das dann nicht weiter fortgesetzt wurde. Also BioWare an sich steckte ja schon in einer ziemlich üblen Situation und auch Dragon Age 4 hatte ursprünglich wohl, wenn man einem Bericht von Jason Schreier glauben darf, angefangen als Multiplayer-Projekt und alle so... Wie können die nur? Und auch bei BioWare hat sich dann nach Anthem die Erkenntnis durchgesetzt, wie können wir nur? Es ist keine gute Idee, das als Multiplayer-Spiel zu planen. Sie haben wieder ein Singleplayer-Rollenspiel daraus gemacht. Aber das können wir jetzt noch nicht sagen, nach dem Gameplay, das wir gesehen haben. Aber zumindest Insider-Berichten zufolge merkt man diese Multiplayer-Wurzeln dem Spiel auch noch an. Und wird man ihm auch noch anmerken, wenn es dann erscheint, nämlich an der Struktur des Spiels. Also es gibt so ein zentrales Hub, ne, wie in Destiny oder in anderen solchen Koop-Multiplayer-Spielen. Multiplayer-Online-Spielen, wo du deine Gruppe versammelst, wo du deine Begleiter triffst, jetzt halt im Sinne eines Singleplayer-Spiels, aber ursprünglich war es geplant, dass man dort halt dann sich versammelt mit den anderen Koop-Mitstreitern, die man ins Abenteuer mitnehmen möchte und dann durch so einen Illuvian-Spiegel in der Dragon-Age-Welt in die einzelnen Missionen reingeht und in die einzelnen Levels. Das klingt jetzt nicht spektakulär schrecklich, aber es zeigt halt schon, dass auch dieses Spiel wieder durch so eine Sinnkrise gegangen ist, was sein Spielkonzept angeht. Und wir immer, also ich will nicht sagen immer in jedem einzelnen Fall, aber fast immer, wenn es diese Sinnkrise gab, kommt danach ein Spiel raus, um das man sich mindestens Sorgen machen muss. Zuletzt ja Suicide Squad.
Sehr lustig, da könnte man ja ein Videoformat machen, wo es um die kommenden Sorgenkinder geht. Ja. Hoffentlich kommt niemand auf diese Idee.
Ja,
ja, dieser Fokus auf etwas missionsbasierteres Gameplay und auch Storytelling könnte am Ende aber tatsächlich, und das ist ein bisschen mein Hoffnungspunkt bei den vielen Sorgen und auch Kritikpunkten, die ich zu diesem Spiel und auch vor allem auch zu der Optik und allem habe, aber das ist der eine Punkt, wo ich sage, da habe ich ein bisschen Hoffnung, weil diese Grundidee von einem Hub und dann in etwas geradlinigere Missionen oder Quests reinzugehen, das muss gar nichts Schlechtes sein. Das muss nicht unbedingt, das ist dann vielleicht nicht unbedingt das Rollenspiel, sagen wir mal so ein sehr offenes Rollenspiel, aber mit Offenheit hatte die Serie eher Probleme, rückblickend. Ja. Sie war oft gut, wenn sie ein bisschen auf den Punkt kam. Und von daher, das ist der eine Hoffnungsaspekt, den ich bei diesem ganzen Ding habe, weil es auch ermöglicht, dass man zum Beispiel relativ viel Inszenierung reinmachen kann, dass man, wie ich schon gesagt habe, dass man auf den Punkt kommen kann. Und das kann diesen Titel durchaus helfen. Ob mir dieser Punkt am Ende gefallen wird, da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel. Ich muss gestehen, ich finde der Look ist nicht ganz so schlimm jetzt wie in diesem ersten Ankündigungstrailer, wo es ja wirklich aussah wie ein Handyspiel mit den Charakteren und so. Aber von dem, was ich bislang gesehen habe, mir gefällt zum Beispiel die Farbgebung überhaupt nicht. Dieses viele Lila überall drin, dieses ganze, wieso muss eigentlich bei diesen Fantasy-Rollenspielen heutzutage, wieso muss da so viel leuchten? Ich hätte gern mal wieder ein schönes, düsteres Fantasy-Rollenspiel, weil ehrlich gesagt, so viel gibt's in diese Richtung gar nicht. Die meisten Sachen, die sich so ein bisschen an die Fortnite-Jugend und an, vor allen Dingen auch an die Handy-Nutzenden anspricht oder orientiert, die ist sehr knallig oft. Und Dragon Age hat für mich was Hartes, was ich will meine Charaktere mit Blut im Gesicht sehen.
Das ist woher es kommt.
Genau, das ist nämlich das Prägendste davon.
Ja, ich meine, natürlich.
Frag mal alle Leute, die irgendwie Dragon Age 1 gespielt haben, so dieses, oh, wisst ihr noch, und da war meine Figur im Dialog danach völlig blutverschmiert. Was für ein Erlebnis.
Ja, nicht nur im Dialog, sondern bei Romanzen. Wenn man dann ein romantisches Gespräch führt, während man noch die Gedärme im Gesicht hängen hat, das ist Dragon Age. Und das ist ja tatsächlich auch das, was viele Leute jetzt, vor allem am Trailer, der auch so ein bisschen Hero-Shooter-mäßig aussah, mit den Namenseinblendungen und so, ne, aber auch an dem Gameplay. Also wie du richtig sagst, diese blau-violette Farbgebung. Ich sage, blau-violett ist das neue Neongrün, weil das war es bei Dragon Age Inquisition, das auch schon in so eine buntere Richtung gegangen ist. Aber im Endeffekt, dieses Dragon Age 4 hat wie kaum ein anderes Spiel seinen Platz hier verdient, weil es einfach so sehr zwischen den Stühlen sitzt, was Erwartungen angeht. Und ich kann dir garantiert sagen, es wird Leute enttäuschen. Weil es nämlich schon alleine zwei unterschiedliche Gruppen gibt, die Erwartungen an dieses Spiel haben. Die eine Gruppe ist die Leute bei Electronic Arts und beim Publisher. Weil Dragon Age The Veilguard hat jetzt 9 Jahre Entwicklungszeit hinter sich. Die haben 2015, also so ein Jahr nach Inquisition, mit diesem Spiel angefangen. Und das kostet ja unfassbar viel Geld. Ne? BioWare sitzt in Kanada, auch keinem Billiglohnland. Also da sind Abermillionen reingeflossen. Und da stecken dann natürlich auch entsprechende Erwartungen von Electronic Arts dahinter, völlig verständlicherweise, weil die wollen ja ihr Geld auch in irgendeiner Weise multipliziert sehen, was sie da reingesteckt haben. Sonst bringt's ja nichts, ein neues großes Singleplayer-Rollenspiel zu machen. Also schon alleine das erzeugt einen enormen Erwartungsdruck auf dieses Spiel. Und die zweite Gruppe ist die Dragon Age Community, die es ja nicht mal gibt als uniforme Gruppe, sondern die zerfasert ist, je nachdem, welches Dragon Age für die Leute das Liebste ist oder auch mit welchem Dragon Age sie angefangen haben. Es gab mal eine Umfrage auf Reddit, ne? Einfach so in die Reddit-Blase gefragt, was war euer erstes Dragon Age? Da haben dann tatsächlich 69% der Leute gesagt, wir haben mit Dragon Age Origins angefangen. Das ist so die Kern Dragon Age Fanbasis, der, sag ich mal, wahrscheinlich ein bisschen älteren Leute, ohne uns allen jetzt zu nahe treten zu wollen, wir kennen das noch als düsteres Taktikrollenspiel mit Blut im Gesicht. Ja, so, das ist die, da kommen ungefähr 70% der Leute her.
Wann war das? Nur ganz kurz, wann war diese Umfrage?
Weil im Jahr 2020.
Ach so,
ja, weil es war Pandemie, wir hatten nichts Besseres zu tun. Genau, es war schon wieder eine Weile her. Genau, Dragon Age Inquisition stand damals bei 22,8%. Also man kann Pi mal Daumen sagen, ungefähr ein Viertel oder ein Fünftel der Leute hat mit Inquisition angefangen. Dragon Age 2 war nur bei 7,7%. Also das ist für niemand jetzt der Einstieg in die Serie gewesen. Aber schon Dragon Age Origins und Inquisition sind sehr unterschiedliche Spiele in der Tonalität, in der Struktur der Welt, im Geschichtenerzählen, in Entscheidungen, die drin stecken, in den Entscheidungen, wie sie sich auswirken von Origins zu Inquisition. Naja, das ist eh nicht so die Tiefe, die man vielleicht erwartet hätte, schon damals nicht. Aber zwei sehr unterschiedliche Pfade. Und jetzt kommt dieses Dragon Age 4 ja auch noch mal 10 Jahre nach Inquisition, wo sich auch schon wieder eine neue Spielerschaft herausgebildet hat, wo Leute erst jetzt aufgewachsen sind, ne, mit Rollenspielen und vielleicht überhaupt kein Dragon Age kennen, sondern, weiß ich nicht, mit The Witcher angefangen oder mit Fortnite, ja, also was ja auch wieder zwei sehr unterschiedliche Sachen sind. Und wie bringt man all diese Erwartungen unter einen Hut? Und die Antwort darauf ist, es geht nicht. Also zumindest wäre das meine defätistische Antwort jetzt. BioWare versucht es natürlich, aber es geht einfach nicht. Es werden Leute da sitzen und sagen, das ist nicht das, was ich mir unter Dragon Age vorstelle. Das sind ja gar keine Taktikkämpfe mehr, ne? Sondern Actionkämpfe, die für sich genommen ja gar nicht schlecht sein müssen. Dimi hat es ja schon gespielt beim Summer Game Fest und hat gesagt, das macht eigentlich Spaß, ne? Macht Fun. Aber es ist halt nicht das, was man aus Dragon Age Origins kennt, wo man die ganze Gruppe taktiert. Und in Inquisition ja auch noch ein bisschen so, obwohl das viele Leute wahrscheinlich gar nicht so gespielt haben mit dieser Top-Down-Ansicht. War auch ein bisschen fummelig dann, insbesondere auf den Konsolen. Aber das ist es halt nicht mehr. Stattdessen hast du jetzt Actionkämpfe, wo du auch nur zwei Leute mit dabei hast, weil BioWare sagt, größere Gruppen wären unübersichtlich geworden. Ja, okay, also eine viel kleinere Gruppe als zwei Leute geht ja nicht, sonst wärst du irgendwie zu zweit nur unterwegs, sondern mit einem Begleiter. Also schon eh ein sehr kleines Team hast und dann hast du auch nur pro Figur 3 aktive Fähigkeiten, die du auslösen kannst. Was, wenn man halt ein anderes Taktikrollenspiel daneben legt und, hey, ich glaube, letztes Jahr ist eins erschienen, was auch ziemlich erfolgreich war, wie hieß das noch? Baldur's Gate 3. So, wenn du das daneben legst und siehst dort halt eine Riesenmenge an Fähigkeiten, vielleicht schon zu vielen auch, als man sie dann alle bräuchte im Kampf jedes Mal, aber dann hast du halt hier nur 3 pro Person, also 9 im Kampf, die man dann immerhin noch kombinieren kann. Natürlich ist das nicht das, was man dann erwarten würde.
Im Grunde genommen hat sich Dragon Age eigentlich jetzt endgültig zu Mass Effect weiterentwickelt. Eine Entwicklung, die sie eigentlich ab Dragon Age 2 auch schon hatten. Also sie war sehr deutlich ab Dragon Age 2. Mehr Inszenierung, mehr Action, aber auch mehr auf dieses eine überschaubarere Gruppe, schneller, actionreicher zu spielen. Mhm. Und das ist im Grunde, das ist Mass Effect Dragon Age eigentlich, was wir da jetzt kriegen. Und auch das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, was Dragon Age Fans der ersten Stunde erwarten würden. Aber Mass Effect ist jetzt auch nicht unbedingt ein schlechtes Spiel, auch in seiner ganzen Art zu erzählen und so. Also wenn sie diese Stärken auch auf der anderen Seite verstanden haben, die sie bei Mass Effect hatten, wovon ich nicht automatisch ausgehen würde, weil sonst hätte es vielleicht ein Andromeda nicht in der Form geben dürfen, dann kann man da bestimmt auch eine Menge rausziehen. Hier ist nur die Sache ein bisschen, dass ich auch zumindest jetzt im Vergleich zu einem Mass Effect nicht so doll sehe, dass das Universum an sich schon so viel Reiz ausmacht. Auch dadurch, weil da auch wieder die Einstiegspunkte so unterschiedlich waren in der Serie. Das hat einen reichen Hintergrund. Ja. So ist es nicht. Aber es hat sich nie ganz so als ein zusammenhängendes Erlebnis etabliert, wie Mass Effect zum Beispiel, zumindest mit den ersten 3 Teilen. Das ist was völlig anderes gewesen, wie man die erlebt hat. Allein schon durch die optischen Unterschiede. Also selbst der Unterschied zwischen Dragon Age 1 und 2 ist auch schon grafisch gewaltig. Auch nicht uninteressant, aber gewaltig. Also man musste sich als Fan dieser Serie viel umstellen. Und ich will auch eine Lanze brechen für die Fans dieser Serie, die vielleicht bei allen Teilen sagen, ich konnte da was rausziehen. Also es gab dann immer, gerade zwischen 1 und 2 am Anfang, dann dieses, 2 ist ganz schlimm, weil es ganz anders ist und so. Ich fand 2 so toll. Hatte so einen Spaß mit 2. Und obwohl ich 1 auch lang gespielt hat und auch gut fand. Also, ich brauche nicht immer dasselbe. Es muss nicht immer wie bei Mass Effect so nah beieinander liegen. Das ist überhaupt kein Problem. Also man kann da problemlos alle drei Spiele gemocht haben. Aber gerade auch der dritte zum Beispiel hatte auch einfach designtechnisch wirkliche Schwächen. Also mit diesem sehr in die Länge gezogen, mit dem Pacing, sehr, sehr schwierig. Und da kommen wir dann zu dem Punkt mit dem Namen. Denn wer hat schon den dritten Teil, der einfach zu lang war, wer hat den schon durchgespielt und weiß eigentlich, wer dieser Dreadwolf ist, also, den sie jetzt aus dem Namen rausgestrichen haben?
Das war die Angst. Ja, genau das war die Angst, weswegen der Dreadwolf plötzlich weg war und The Veilguard da steht, ein Titel, der einem noch weniger sagt, muss ich ehrlich sagen.
Das ist nämlich das Schlimme daran.
Wenn nicht mal eine schöne Alliteration mehr hat oder so. Ja. Aber ja. Ich meine, irgendwas muss man ja drüber schreiben. Wenn sie schon Angst vor der 4 haben, dass wenn du ein Spiel rausbringst mit der 4, dass dann alle sagen, Herbe, wo ist denn Dragon Age 3? Das gab's ja auch nicht, es hieß ja Inquisition. Ne? Und dann, egal. Aber die Angst, dass einfach die Leute den Schreckenswolf nicht kennen, weil der erst überhaupt am Ende von Inquisition auftritt oder enthüllt wird und dann halt in Eindringling im DLC richtig vertieft wird. Dieser DLC ist fantastisch, auch was das Storytelling angeht, aber wie es immer ist natürlich bei DLCs, haben den viele Leute nicht gespielt, weil viele Leute ja das Spiel überhaupt nicht beenden. Das ist ja eines der meist beobachteten Phänomene, unter anderem an den Steam Achievements. Das Achievement für Spiel durchgespielt ist seltener, als man oft glauben möchte. Also, es waren schon schlechte Vorzeichen, was dieses ganze Storytelling angeht, auch gerade weil diese Serie so einen langen Zeitraum überspannt. Ich meine, Mass Effect waren 5 Jahre, das ist ja überschaubar. Dragon Age ist jetzt mehr als das Dreifache, ne, seitdem das erste Spiel erschienen ist. Und auch dann halt mit dieser, wenn man jetzt ein Spiel macht und wie gehst du da dran? Weil eigentlich, auch wenn man jetzt das Gameplay sich anschaut, das setzt Vorwissen voraus. Die Charaktere, die da auftreten, Varric, Harding und so, die kennt man ja. Aber die kennst du natürlich nicht, wenn du jetzt erst in den letzten 10 Jahren überhaupt mit Gaming angefangen hast, seitdem Inquisition erschienen ist. Also ja, sie kriegen quasi kein Dragon Age hin, für das man gar kein Vorwissen braucht, aber sie können auch keines machen, für das man sehr viel Vorwissen braucht, weil ja viele Leute dieses Vorwissen gar nicht haben können, weil dieses Spiel schon so alt ist. Also ich beneide BioWare überhaupt nicht für diese Herausforderung, das alles unter einen Hut bringen zu müssen, die Erwartungen von komplett neuen Leuten, die Erwartungen von Leuten, die mit irgendeinem anderen Dragon Age-Teil angefangen haben, die Erwartungen an taktische Kämpfe versus irgendwie Actionkämpfe, für die es ja auch jetzt, seitdem irgendwie Dragon Age Inquisition erschienen ist, diverse andere Benchmarks gab. Ja, wenn du da jemand daneben setzt, der, weiß ich nicht, God of War gewohnt ist oder sowas, dann sagt er ja auch so, ui.
Es gibt noch einen Grund, warum mir tatsächlich BioWare und die Entwickler da auch ein bisschen leid tun ist. Du hast es vorhin schon angesprochen, Baldur's Gate 3. Und ich wette, wenn dieses Spiel jetzt rauskommt, wenn Dragon Age 4 jetzt rauskommt oder The Veilguard, wird ganz oft natürlich drinstehen, wieso haben sie es denn nicht gemacht wie Baldur's Gate 3? Weil das natürlich auf den ersten Blick so von wegen, ja, wir haben doch gesehen, wie erfolgreich Baldur's Gate 3 ist und wie gut das funktioniert und alle lieben das und diesen Tiefgang und so. Ja, aber diese Erfahrung kam für dieses Spiel wiederum zu spät. Also, mich würde mal interessieren, wie Dragon Age The Veilguard oder 4 oder wie auch immer es am Ende geheißen hätte, wie das ausgesehen hätte, wenn es in 2 Jahren kommen würde. Also, wenn quasi der letzte Entwicklungs-Reboot nach der Erfolgserfahrung von Baldur's Gate 3 passiert wäre. Also wenn dann irgendwo jemand in einem Meeting sich hätte mal reinsetzen können und sagen dürfen, es darf ruhig anspruchsvoll sein, es darf ruhig komplex sein, es darf ruhig ein bisschen komplizierter sein. Wisst ihr, wer damit Geld verdient hat? Die haben unsere Marke genommen. Ja. Unsere Marke.
Man muss ein bisschen einschränken. Ich meine, Baldur's Gate 3 war wirklich ein singuläres Phänomen. Das war so nicht planbar, dass das passiert. Einerseits, weil das Studio halt über seine Entwicklungsgeschichte, also Larian, mehrfach an der Pleite vorbeigeschrammt ist. Die konnten ja zu Divinity Original Sin Zeiten eine Zeit lang ihre Steuern nicht mal bezahlen, was, glaube ich, kein so gutes Zeichen ist für ein Unternehmen. Und selbst Larian hat nicht daran geglaubt, und das wissen wir aus Gesprächen, auch mit denen vorher, auch tatsächlich aus Gesprächen von unserem Sales-Team, was irgendwie Werbung und Marketingmaßnahmen anging, die haben nicht geglaubt, dass dieses Spiel groß und erfolgreich werden wird. Und erst ab dem Punkt, wo dieser Hype angefangen hat, auch mit der Bärenszene, haben sie gemerkt, oha, ja, hier geht ja was. Aber das war nicht das, mit dem irgendjemand gerechnet hätte, inklusive der Leute selber. Also ich glaube, man kann es BioWare jetzt nicht zum Vorwurf machen, das nicht gemacht zu haben, wenn schon die Leute, die es gemacht haben, eigentlich nicht geglaubt haben, dass es funktioniert. Zumindest nicht in dem Maße, wie es jetzt funktioniert.
Nee, das will ich ja. Deshalb sage ich ja, ja, mir tun sie so leid, weil ich bin mir sehr sicher, dass dieser Vorwurf aufkommen wird. Ja, aber der ist halt gegenüber diesem Spiel jetzt, egal was man daran rummeckern will, der Vorwurf ist tatsächlich falsch, weil für die Entwicklung von dem Spiel ist diese Einsicht, dass es vielleicht klappen könnte, unter bestimmten Bedingungen, wäre viel zu spät gekommen. Letztes Jahr im Sommer war hiervon ganz viel schon einfach gesetzt. Also hätte man jetzt nicht sagen können, da machen wir jetzt irgendwie ein anderes Spiel draus. Der Zug war abgefahren, als diese Einsicht kam. Mhm. Und dann würde es ja auch noch mal eine Weile dauern, bis das dann durchsickert und bis dann quasi daraus tatsächlich ein Spiel entstehen könnte. Also die Auswirkungen von einem Baldur's Gate 3, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir die eventuell sehen. Also falls andere Studios auch sagen, oh, wir wollen das mal ein bisschen in diese Richtung riskieren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir werden dann eher sehen, dass es halt nicht funktioniert. Das, wie du schon gesagt hast, eben Baldur's Gate doch dieser Ausnahme im Moment war und man sich da nur sehr wenig rausziehen kann für andere Studios. Zumindest, wenn man die Sachen wie in erster Linie ein Geschäft angeht. Weil Baldur's Gate 3 wurde nicht wie ein Geschäft von der Größe, was es am Ende geworden ist, angegangen. Und da, das ist, glaube ich, dieser Sweet Spot. Aber deshalb sage ich mir, mir tun halt jetzt schon die BioWare-Entwickler so ein bisschen leid, so. Was für eine blöde Aneinanderreihung, ne? Dass ihre eigene Marke, die sie selbst geschaffen haben, vor etlichen Jahren, mit denen sie sich als die Meister der Rollenspiele etabliert haben, jetzt von einem anderen Studio übernommen wurde und dieses andere Spiel wahrscheinlich diesem Spiel hier zum Vorwurf gemacht wird.
Exakt, und dass sie jetzt auch natürlich sich diesem Vergleich stellen müssen bei allem, was sie tun. Ja? Sind sie denn wirklich auch nur so gut wie Baldur's Gate 3 bei dem, was ja ihre Stärken sein sollten und von denen wir jetzt noch nicht so viel gesehen haben, auch im Gameplay, nämlich Storytelling, Entscheidungen, Charaktere. Ja, natürlich sagen sie, dass es halt coole Entscheidungen gibt, die sich über den Spielverlauf auswirken werden. Man wird ja auch in irgendeiner Form wieder Entscheidungen übernehmen können aus den Vorgängerspielen, so man sie denn gespielt hat und noch weiß, weil ich habe mal ein bisschen wichtige Entscheidungen nachgeguckt aus Dragon Age Inquisition, dass ich ja durchgespielt habe, das haben wir getestet. Und ich dachte mir so, was war das für ein Brunnen? Wer hat aus dem Brunnen getrunken? Wer hat aus dem Brunnen getrunken?
Wer soll ich das denn? Da gab's Drachen?
Ja, also ungefähr. Ich weiß vieles einfach nicht mehr, weil es 10 Jahre her ist. Natürlich. Und ich bin auch 40 jetzt. Ich weiß solche Dinge nicht mehr, aber ist wurscht. Ne? Auf jeden Fall, The Veilguard muss halt beweisen, dass sie noch coole Charaktere schreiben können, dass sie Story-Momente inszenieren können und auch Entscheidungen inszenieren können, bei denen dir der Controller oder die Tastatur aus der Hand fällt, weil sie halt einfach so spannend und so schwierig sind. So wie halt in Mass Effect, ich sag's nur immer wieder, Rex die Pistole ins Gesicht zu halten und du denkst, was mache ich jetzt? Ja? Was wird das jetzt auslösen, was ich hier tun kann? Das ist das eine. Und das andere, was sie halt auch versprechen, ist, dass dieses Spiel nicht mehr gefüllt ist mit Schrott, ne? Wie Dragon Age Inquisition. Also nicht mehr irgendwelche, Fernglas-Herausforderungen, wo ich Leuchtsterne suchen muss oder irgendwelche Sammelaufgaben, sondern, und so ist ja das Versprechen jetzt für The Veilguard, handgebaute Nebenaufgaben. Also das, wo durchaus in Inquisition auch geglänzt hat, da waren echt coole Nebenquests drin. Da waren auch Nebenquests drin, die nicht gut waren oder nicht gut inszeniert waren zumindest. Aber es gab auch richtig coole. Ja, zum Beispiel die mit dem Staudamm oder die ganzen Drachenkämpfe oder die eine Burg, wo irgendwie die Zeit angehalten war und man konnte sie dann wieder in Bewegung setzen. Oder. Und ich sag mal, wenn sie das hinkriegen und es besteht ja eine Chance, dass sie das hinkriegen, weil sie hoffentlich ja erkannt haben, dass es ihre Stärken sind und weil sie jetzt auch dahin ja wieder zurückgehen wollen, coole Charaktere, coole Entscheidungen, eine okaye Haupthandlung mit interessanten halt auch da wieder Entscheidungen und handgebaute Nebenaufgaben, von denen es ja nicht 1000 geben muss. Da bin ich auch bei deinem Punkt von vorhin, ne? Das braucht überhaupt keine Open World, die irgendwie gefüllt ist mit Tonnen von Ubisoft-Sachen, sondern einfach kleinere Gebiete, aber da handgebaute Nebenaufgaben und Nebenmissionen, die dir wirklich im Gedächtnis bleiben, dann wird das für mich trotzdem ein cooles Spiel, egal wie blau-violett es ist.
Mhm. So. Ja, es wird eine Pacing-Frage werden.
Ja.
Und ich drücke ganz doll die Daumen, dass es besser wird als bei Andromeda. Denn da ist es leider schiefgegangen.
Ja.
Wäre das 40% kürzer gewesen, wäre das ein deutlich besseres Spiel gewesen. Manchmal ist weniger, ist halt mehr. Bei Inquisition ist das auch so. Deshalb gibt es ja auch Mods, mit denen man den den Arbeitsprozess quasi verkürzen kann.
Und solche Mods gibt, dann ist es besser.
Ist das schon immer ein Zeichen, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Einen genauen Termin gibt es, glaube ich, noch nicht, ne? Oder?
Das ist es heißt, nur zumindest Stand Chaos? Jetzt heißt es immer noch Herbst 2024. Ich tippe mal auf Oktober, November, weil so viel Herbst ist ja dann gar nicht mehr übrig.
Ja, ja. Naja, also schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ja, richtig.
Aus einem Fantasy-Setting kommen wir zurück in die Realität, denn bei unserem nächsten Spiel geht es zu einer echten Location. Es geht nach Hong Kong Island und zwar in Test Drive Unlimited Solar Crown. Da steht nicht etwa Test Drive Unlimited 3 oder so drin, da steht einfach nur Solar Crown dahinter. Auch wieder, ich verstehe die Angst vor den Zahlen nicht, also diese Argumente mit dem, ja, dann das, also gut, bei einem Rennspiel wäre es sowieso Quatsch mit diesem, da kenne ich die Vorgängergeschichte gar nicht. Was mag da wohl passiert sein? Brumm, brumm, brumm. Aber ich halte diese ganze Einschätzung mit den mit dieser Angst vor den Hauptzahlen, auch bei Dragon Age, ich halte das für einen Riesenfehler. Weil gerade wenn jetzt mit sowas wie The Veil Guard, das fühlt sich sofort kleiner an, das fühlt sich wie ein Ableger an, das fühlt sich wie was, nicht was Vollwertiges an. Und wenn ich nach so vielen Jahren nochmal in eine Serie einsteigen will, dann in die Hauptteile.
Ja. Das ist tatsächlich bei Test Drive Unlimited Solar Crown einer der Punkte, wo ich mir auch denke, man versteht ja nicht mal, dass es die Hauptserie ist. Ne, weil es gab ja zwischendurch auch dieses Test Drive Ferrari Racing Legends, was ja ein Ableger war. Und dann denkst du, okay, es ist jetzt, wie du sagst, es ist wieder ein Ableger. Ist es ein neuer Teil der Hauptserie? Ja, es ist ein neuer Teil der Hauptserie. Aber auch das muss man dir erstmal sagen. Also,
ja, ich verstehe. Zumal das letzte Test Drive ja auch schon, ja, ist ja auch schon wieder ewig her. Ewig. Und die Test Drive Unlimiteds, das waren schon besondere Spiele, weil sie zu den ersten richtigen Open-World-Rennspielen gehörten. Es gab immer mal durchaus vorher schon einzelne, selbst in Test Drive 3 von, was war's, 92 oder 93 war im Grunde genommen schon Open-World-Rennspiel. Aber Test Drive Unlimited 1 und 2 mit ihren Hawaii-Setting und dann auch beim zweiten mit Ibiza, das waren schon außergewöhnliche Erlebnisse. Das war so die ersten Schritte in eine Rennspielgeneration, wie wir sie jetzt mit Forza Horizon oder auch mit den letzten Need for Speeds, die dem ja auch hinterherrennen, gespürt haben. Und jetzt macht quasi Test Drive Unlimited, schließt diesen Kreis und kehrt wieder zu einer Open World zurück, allerdings mit einem neuen Entwicklerstudio. Also KT Racing, Kyloton Racing, die hatten bis zuletzt die WRC-Serie gemacht, haben die Lizenz jetzt aber verloren. Letztes Jahr hat dann EA Codemasters beauftragt, dass die WRC-Serie übernehmen und Kyloton macht jetzt halt ein Open-World-Rennspiel. Und ich habe die Demo ausprobiert und ich habe mir auch die Gameplay-Videos vorher angeschaut. Und auch wenn sie jetzt schon angekündigt haben, dass sie aus der Demo auch Feedback gesammelt haben und dass die Demo nicht auf dem aktuellen technischen Stand des Spiels war, also wir werden bestimmt einige Verbesserungen sehen. Aber trotz dieser Aussage glaube ich, dass sie sich da übernehmen, weil sie es von allem, was ich bislang gesehen habe, nicht schaffen können, diese Open World interessant und spannend genug zu machen, obwohl Hongkong als Setting durchaus interessant ist, weil es die Straßenschluchten hat, weil es auch eine andere architektonische Gestaltung hat, als wir sie aus den westlichen Städten gewohnt sind, mit diesen engen Straßenschluchten, zum Teil auch mit diesen sehr verbauten Hochhäusern mit so vielen kleinen Außenelementen dran, was manchmal tatsächlich auch richtig cool rüberkommt. Auf der anderen Seite hat die Insel selbst auch viel Grün. Es geht durch Bergregionen. Wer vor ein paar Jahren, vor etlichen Jahren Sleeping Dogs gespielt hat, was ja auch Hongkong als Open-World-Stadt schon bot, wird sich vielleicht so ein bisschen daran erinnern, was das auch durchaus für ein interessanter Kontrast sein kann. Also wir haben auch die Möglichkeit, durch Schlammstrecken irgendwo in den Wäldern zu rasen. Wir können am Strand lang rasen. Also da geht durchaus abwechslungstechnisch was. Aber diese Welt ist sehr, sehr tot bislang. Es sind keine Passanten unterwegs, beziehungsweise die stehen nur ganz an ausgewählten Plätzen. Mhm. Also dafür, dass das eine Millionenstadt ist, ist die leergefegt wie sonst was. Straßenbahnen fahren nicht rum. Die stehen nur mal an Haltestellen. Das war's. Schiffe oder so fahren auch am Hafen. Das ist ja auch ein großes Hafengebiet und so. Da fährt nichts rum. Da steht alles nur, das ist alles tot. Es gibt, wie gesagt, Passanten wirklich nur an Gebieten, wo du dann aber nicht reinfahren kannst. Da sind dann teilweise unsichtbare Wände oder so. oder mal auf so einer Fußgängerbrücke stehen mal welche rum. Es gibt ein bisschen KI-Verkehr, Straßenverkehr, aber auch relativ wenig für so eine eigentlich recht volle Stadt. Also es fühlt sich ein bisschen an, als hätte die chinesische Regierung gerade wieder alle Demonstranten aus den Straßen geprügelt und jetzt dürfen die Superreichen ihre Superautos da fahren. Denn darum geht's. Wir nehmen an einem Autorennfestival teil, wie man es jetzt scheinbar immer in jedem Open-World-Rennspiel machen muss, wo die hippen und coolen Leute nicht nur Partys machen, die wir sogar zu Fuß besuchen können, an ausgewählten Punkten aus der Ego-Perspektive, sondern eben halt auch um die Wette fahren in verschiedenen, ja, in den typischen Standarddisziplinen. Es wird nicht so herausragende Sachen geben, wie diese Special Events, die es teilweise bei Forza gibt. Das sind immer irgendwie ein Rennen gegen ein Flugzeug oder sowas oder gegen ein Luftkissenboot und solche Sachen. Also so eine Sachen wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Also zumindest haben sie das noch nirgendwo angedeutet. Und ja, bislang macht es auch technisch halt einen eher durchwachsenen Eindruck. Performance-Probleme in der Demo, die mit schlechtesten Spiegelungen, die ich seit Jahren gesehen habe, Scheinwerfer-Schatten, die in der Gameplay-Demo 9 Monate vorher noch gezeigt werden und in der Demo dann aber fehlen.
Scheinwerfer-Schatten.
Downgrade, das nehmen wir aber hier ernst, ne?
Da ist mein Häkchen im Fritz-Bingo. Scheinwerfer-Schatten, ja.
Ja, ich hatte mich nämlich tatsächlich, als die ersten Gameplay-Demos, ersten Gameplay-Längen-Clips gezeigt wurde, habe ich natürlich drauf geachtet, ne? Scheinwerfer, ja. Werfen die in Schatten? Und ja, warfen sie, weil ich es natürlich sofort gesehen habe, die Stadt ist ganz schön leer und es sieht jetzt auch nicht so Hammer aus, aber immerhin das fand ich war ein nettes Feature, was drin war. Ja, jetzt in der Demo fehlte es. War nicht mehr drin. Also selbst auf dem PC. Ich bin gespannt, ob sie es wieder reinbauen, aber es ist halt wirklich so, wenn du schon denkst, ey, Performance-Scheiße, Grafik mittelmäßig und dann nehmt ihr auch noch Effekte raus. Es tut mir leid. Aber abseits von diesem durchaus interessanten Setting Hongkong, das ihr nicht sonderlich gut zum Leben erwecken könnt, habt ihr nichts, womit ihr gegen den Platzhirsch in diesem Genre bestehen könnt. Und selbst vielleicht gegen die Nummer 2 und 3 in diesem Genre bestehen könnt, was zum Beispiel jetzt ein The Crew wäre, das letzte The Crew in Hawaii. Selbst von dem ist ein Test Drive Unlimited Solar Crown, wenn es jetzt im September rauskommt, noch eine ganze Ecke entfernt, was die Produktionsqualität angeht. Die einzige Chance, die dieses Spiel hat, ist, dass es gerade nichts anderes gibt in diesem Genre. Also alle anderen sind gerade halt eine Weile her. Sie sind, gut, okay, The Crew Hawaii-Ding da, das ist letztes Jahr rausgekommen. Aber ist auch immerhin schon ein Jahr her, ne? Und Forza Horizon 5, das hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Aber das ist das einzig Gute, was ich über dieses Spiel sagen kann. Und das ist schon ein Grund für ein Sorgenkind, würde ich sagen.
Ja, vor allem, weil die Konkurrenz halt so stark ist, wobei das auch davon abhängt, wie man als Konkurrenz definiert. Ich habe ein Zitat gesehen von dem Guillaume Guinet, dem Game Director von Test Drive, der sagt, unsere Konkurrenz sind Forza, okay, kann man sagen, ja, hat er recht, The Crew, hat er recht, und GTA 6. Oh, Guillaume, also GTA 6, da sprechen wir noch mal bei aller Liebe, wenn euer Trailer 200 Millionen Aufrufe erreicht hat. Also ich glaube, GTA 6 als Rivalen zu bezeichnen, ist eher eine Marketingmaßnahme als irgendeine realistische Einschätzung des eigenen Spiels. Aber grundsätzlich, also ich bin schon bei dir, der Bedarf an solchen Spielen besteht. Man sieht es auch ein bisschen, wenn man in die Suchanfragen guckt bei Google. Da hat ein Forza, Quatsch, jetzt sage ich es schon selber falsch, da hat ein Test Drive Solar Crown immerhin in dem Monat, in dem die Demo rausgekommen ist, 700.000 Suchabfragen gehabt. Forza Horizon 5 im selben Monat stand bei 2,1 Millionen. Also man sieht, es ist deutlich größer. Na, da suchen die Leute auch immer irgendwie Tipps und, weiß ich nicht, lustige Videos oder was auch immer man da so sucht. Aber grundsätzlich, Interesse ist da. Die Frage ist nur, kann man es am Ende in Verkaufszahlen ummünzen? Und da sieht man halt, und man muss auch nochmal dagegen halten, wie erfolgreich und riesig ein Forza Horizon 5 einfach ist. Also wenn man im Spiel in dieses Hall of Fame-Menü reinguckt mit all den Einträgen von Leuten, die halt da sich in die Hall of Fame eingetragen haben, einfach in Forza Horizon 5, die freigeschaltet haben, das schaffst du ja auch erst ab einem bestimmten Punkt, dann standen da Ende 2023, also Ende letztes Jahr, 35 Millionen Menschen drin Das heißt nicht, dass es sich 35 Millionen Mal verkauft hat tatsächlich, weil das gibt ja auch noch den Game Pass, es gibt's im Cloud Gaming, vielleicht benutzen mehrere Leute denselben Account mit unterschiedlichen Gamertags, bla 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 bla. Aber 35 Millionen, absolut absurd. Wenn man bei Video Game Insights schaut, einer Seite, die so Steam-Verkaufszahlen hochrechnet hat, steht Forza Horizon 5 dort alleine bei 5,5 Millionen Verkäufen. Ja, das ist eine Hochrechnung. Wahrscheinlich ist es ein bisschen niedriger, aber es ist trotzdem eine absolut respektable Zahl. Forza Horizon 4 bei Video Game Insights ist sogar noch mal ein bisschen höher, bei 6,9 Millionen, war aber damals ja auch noch nicht im Game Pass und so weiter und so fort. Tja, und das letzte Test-Drive, was du nachgucken kannst, ist eben Ferrari Racing Legends. Das sind 22.000 Verkäufe. Schwierig, ja. Also The Crew Motorfest lief laut Ubisoft auch nicht schlecht, hat immerhin in der ersten Verkaufswoche einen Serienrekord aufgestellt. Also so gut lief noch kein The Crew an. Ja, vielleicht ein gutes Zeichen auch da wieder, was den Bedarf an so Fun-Racern und Open-World-Racern auch angeht. Aber es wird schon hart, auch weil es halt auch wieder so eine alte Serie ist. Ich meine, Test Drive Unlimited 2 war 2011, jetzt auch 13 Jahre her. Ne?
Wobei ich das gar nicht, bei dem Ding gar nicht unbedingt als so großes Problem sehen würde. Wenn das jetzt zum Beispiel rauskommen würde und das würde irgendwie durch die Bank 85er-Wertungen kriegen, jetzt das Test Drive Unlimited Solar Crown, dann würde ich dem Chancen zusprechen. Aber ich sehe es bei dem Ding nicht. Also was ich von der Demo gesehen habe, wenn das nicht wirklich nochmal einen massiven Sprung gibt, was die Technik, was auch bestimmte Designentscheidungen angeht, mit dem, dass ich halt immer dann erst noch bei einem Rennen warten muss, dass er irgendwie andere Spieler findet und so, dass ich nicht sofort sagen kann, ich will hier ein Solo-Rennen haben und sowas oder beziehungsweise, dass dann trotzdem noch Wartezeiten und solche Sachen drin sind. Da sind so viele Detailproblemchen drin, dass ich, also ich lege mal meine Hand ins Feuer und sage, dass das bestenfalls so im 70er-Bereich landen wird, das Spiel. Bei den Wertungen könnte ich mir, also da müsste wirklich viel passieren, dass das viele 80er-Wertungen kriegt. Das sehe ich einfach nicht. Aber gut, vielleicht sehe ich es dann tatsächlich doch. Wir können es ja auch ein paar Tage früher sehen. Zum Glück kann man das ja, nachdem jetzt die Demo schon so super lief mit stabilen Servern und nein, natürlich nicht. Aber zum Glück ist das ja auch eins von diesen Spielen, wo man 30, 40 Euro mehr bezahlen kann, um es dann sogar 7 Tage früher spielen zu können. Das kommt ja, glaube ich, am 12. September oder so raus. Mhm. Und am 5. oder so kann man dann mit diesem Advanced Access, wo man dann auch noch Auto-DLC-Packs und so drin sind, kann man schon früher rein und auch da lege ich jetzt mal meine Hand ein bisschen ins Feuer. Ich wette, es läuft so, am ersten Tag funktionieren die Server nicht. Am zweiten Tag kommen dann so diese Entschuldigungsmails mit, ah ja, konnten wir ja nicht ahnen, dass es vielleicht nicht funktioniert, weil es das erste Online-Spiel auf der Welt. Und dann kommen irgendwie am dritten Tag kommen dann so, ja, wie werden wir das denn kompensieren? Ihr kriegt noch ein Fahrzeugpaket. Ach so, ihr habt schon alle Fahrzeugpakete gekauft. Ja gut, ihr kriegt noch hier irgendwie ein bisschen Ingame-Geld für noch eine Autoskin und so eine Geschichte. gut, wahrscheinlich bin ich zu zynisch, aber es würde mich nicht super überraschen. Ich meine, das ist immerhin ein MMO-Autorennspiel. Ne? Also bei dem in der Demo, was diesen Aspekt anging, fast nichts wirklich gut funktioniert hat. Und wenn sie jetzt vielleicht nochmal sagen würden, hey, wisst ihr was, wir machen nochmal ein Beta-Wochenende, um mal zu gucken und auch mal zu zeigen, dass es geht, da würde ich vielleicht schon mal ein bisschen ruhiger werden, aber bislang sehe ich halt nur dieses, zahlen sie 30 oder 40 Euro mehr, um ein paar Tage früher zu spielen, mit einem Spiel in einem Genre, wo wir wissen, dass das Probleme macht, da ist, wie gesagt, bin ja sehr kritisch, was diese ganzen Advanced Access angeht, weil ich glaube, dass die einfach aus einer wirklich miserablen Herangehensweise an den Umgang mit dem Kunden und auch dem Produkt heraus entstehen, weil alle Beteiligten eben, schon tausendmal gesagt, wissen, dass das der denkbar kaputteste Zeitpunkt für ein Spiel ist. Zumindest, wenn das Spiel fürs Publikum verfügbar ist. Ja. Weil dann ist es am kaputtesten. Und das ist einfach perfide, da zu sagen, ach, wisst ihr was, dafür zahlt er jetzt mal 40 Euro mehr. Nee, tut mir leid.
Ja, fair enough.
Aber deshalb wollen wir da gar nicht so lange bleiben, sondern wechseln wieder zurück in eine Fantasy-Welt und auch wieder zu einem Rollenspiel und auch wieder zu einem alten Namen und auch wieder zu einem einem beliebten Klassiker, wo man sich allerdings zum Glück nicht darauf einstellen muss, dass er plötzlich was ganz anderes ist, denn wir reden vom Gothic Remake, das ja eigentlich sehr nah am Original bleiben will, mal von ein paar hoffentlich Detailverbesserungen und natürlich moderner Technik und Steuerung abgesehen. Und Michael Graf, Gothic Remake, das ist dein Thema, oder?
Das ist mein totales Thema, weil auch da wieder zwei Seelen in meiner Brust wohnen. Einerseits freue ich mich da riesig drauf, weil ich halt Gothic verehre, wie so viele Leute. Gleichzeitig denke ich aber, oh Gott, es kann alles schiefgehen. Also es kann immer noch alles schiefgehen, auch wenn sie ja inzwischen versprechen und auch zum Teil immerhin gezeigt haben, dass sie in eine richtige Richtung gehen. Es ist halt THQ Nordic, ne? Und THQ Nordic hat nicht das allerbeste Händchen für die Rückkehr von alten Marken. Das haben wir in unserer letzten Sorgenkinderfolge schon schmerzhaft erfahren dürfen an Outcast A New Beginning und dem Remake von Alone in the Dark, dessen Entwicklerstudio inzwischen auch geschlossen wurde. Das waren keine schlechten Spiele, aber sie haben es einfach nicht geschafft, diese alten Marken in die Moderne zu hieven und gleichzeitig Menschen dafür zu begeistern, sie auch wieder zu erleben, ne? Und erleben zu wollen und ihre Stärken zu kommunizieren. Das haben sie bei Gothic vielleicht ein bisschen leichter, würde ich sagen, weil das noch lebendiger ist, zumindest in unserer Community, ne? Insbesondere in der GameStar-Community hat halt Gothic immer noch einen hohen Stellenwert, dass viele Leute da sind und sagen, hey, ich freue mich immer noch auf neue Spiele, die diesen Namen tragen und bin immer noch sauer drüber, dass Piranha Bytes nie ein neues Gothic gemacht hat nach Gothic 3. Also insofern muss man sich, glaube ich, jetzt zumindest auf unsere kleine deutschsprachige Bubble bezogen nicht Sorgen machen, dass es da zu wenig Interesse gibt. International betrachtet ist es aber vielleicht schon wieder was anderes. Ne? In Osteuropa natürlich hat Gothic noch einen großen Namen, aber wenn man international guckt, ist diese eigenbrötlerische, sehr spezielle deutsche Serie etwas, mit dem man auch jemanden in Winnipeg hinterm Ofen hervorlocken kann. Das werden wir dann erstmal sehen und insbesondere, wenn man ein Remake macht davon, während halt der Remake-Benchmark gesetzt wurde im AAA-Bereich von Spielen wie einem Resident Evil, von so einem Irrsinns-Riesenprojekt wie einem Final Fantasy VII, ja, und seinem Remake. Das ist ja auch nicht optimal, das im Himmelswillen hat das schreckliche Längen, ja, diese Neuauflagen davon. Aber wenn man es alleine schon sieht, ne, was da für ein Produktionswert drinsteckt, auch im Vergleich zu dem alten Final Fantasy heißt es, ne? Das ist natürlich schon beeindruckend. So, und dann kommst du halt mit einem Gothic Remake, was jetzt halt eher auf so einem Double-A-Niveau entsteht und es ist automatisch auch schon wieder was da, was wir in der letzten Folge schon angesprochen hatten, nämlich diese weiter auseinanderklaffende Kluft zwischen AAA und AA, ne? Dass du halt Dinge siehst in einem AAA-Spiel und dann denkst, ja, warum kann denn das AA-Spiel das nicht? Ja, weil es halt für ein Zehntel des Budgets entsteht, Freund. Es geht nicht. Alleine in technischer Hinsicht ist es vielleicht am Ende nicht vergleichbar, aber es ist ein Vergleich, dem es sich stellen muss, weil, ne, es will ja auch euer Geld, wie diese anderen Remakes auch. Also das ist mal so grundsätzlich vielleicht eine Sorge, was das Thema alte Marke neu auflegen, die vielleicht international nicht mehr die Strahlkraft hat, wie sie es bei uns noch hat, immerhin. Was das ganze Themenfeld angeht, das zweite Themenfeld ist natürlich, kannst du ein Spiel wie Gothic überhaupt neu auflegen? Auch insbesondere, weil Gothic gelebt hat von diesem damals einzigartigen Gefühl, sich in einer lebendigen Welt zu bewegen. Was ja inzwischen natürlich immer noch was Tolles ist, was wir gerne in Spielen erleben wollen. Aber da gibt es auch wieder inzwischen neue Maßstäbe, die gesetzt wurden seitdem. Zumindest seit Gothic 1. Sei es irgendwie die Elder Scrolls-Spiele, sei es ein GTA, ne, dass er uns auch eine lebendige Welt erleben lässt. Natürlich in einem größeren Maßstab, nicht so riesig, nicht so kompakt, wie es in Gothic damals war. Aber auch da kann es wieder diesen Vergleich geben. Hey, Moment, ne, also was lebendige Welten angeht, sind wir eigentlich schon ein paar Schritte weiter. Plus, die Stärken von Gothic waren halt wirklich, dass sich damals alles nach Handarbeit angefühlt hat. So jedes Beutestück war bedeutsam. Jeden dummen Gras, Pflanzen, Büschel am Wegesrand hast du aufgehoben, weil du dachtest, brauche ich noch. Ja, nehme ich mit. Es gab Fraktionen, die halt wirklich individuelle Eigenschaften oder beziehungsweise halt, ne, die, bei denen du überlegen musstest, wem schließe ich mich denn jetzt an? Auch in Gothic 2 dann mit dem Sumpflager und mit den Paladinen und so, ne? Also war halt cool, einfach diese Fraktionsentscheidungen treffen zu können. Es war cool, dass es keine so eine klassische Auserwählten-Geschichte war, die es dann im Endeffekt doch war, aber zumindest nicht von Anfang an, sondern dass du halt der Depp bist in Gothic, der da in dieses Lager reingeschmissen wird und erstmal von allen dumm angemacht und verprügelt. Und all das, kann man das wirklich neu wieder beleben jetzt mit einem neuen Spiel. Ich glaube, das alleine ist schon eine riesige Herausforderung. Und die Sache, die sie halt clever gemacht haben, ist 2019 diesen Playable Teaser zu veröffentlichen, damit ihnen alle Leute erstmal sagen können, falsch. Ja, so nicht. Wenn sie diesen Playable Teaser zu diesem Remake gemacht hätten, müssten wir hier nicht mal drüber reden, weil es ein Spiel ist, das per se keinerlei Erwartungen hat. Weil er halt einfach diese komischen For Honor-Einblendungen in den Kämpfen hatte, weil die Charaktere nicht so aussahen, wie sie hätten aussehen müssen. Diego sah irgendwie aus wie, also nicht wie Diego, ne, so viel kann man sagen. So, aber die Sachen haben sie inzwischen geändert. Es ist auch nicht mehr so bunt, wie der Playable-Teaser damals war. Sie haben das alles ein bisschen den Kontrast rausgenommen. Es sieht wieder düsterer, trister aus, wie halt das Ruhrgebiet, aus dem es kommt. No offense, das gehört dazu. Das ist der Charme dieses Spiels. Diego sieht wieder aus wie Diego. Sie wollen tatsächlich auch diese Stärken des Spiels, was Tagesabläufe, lebendige Welt angeht, noch mehr vertiefen, dass irgendwie eine Wache halt nicht nur immer rumsitzt und Wache hält, sondern auch mal irgendwo anders hingeht, um Schutzgeld zu erpressen oder einen Topf Fleischschwanzensuppe zu trinken. Oder es gibt dann vielleicht sogar mal in der Umgebung eine ungeskriptete Schlägerei, wenn Leute sich irgendwie in der Fleischschwanzensuppenschlange gegenseitig in die Haare kriegen. Also, dass diese Welt tatsächlich auch da sich modernen, sagen wir mal, Erwartungen an etwas Besonderes. Ne? Also das muss man ja, es soll ja nicht nur eine lebendige Welt sein, sondern Gothic war damals etwas Besonderes. Und jetzt wäre es halt, wenn es einfach nur 1:1 das Alte wäre, nichts Besonderes mehr. Aber sie versuchen halt da noch einen draufzusetzen, um weiterhin irgendwie besonders zu sein. Sie wollen die alten Charaktere, ne, Diego, Milton, Gorn, Lester besser einbinden, dass man die besser kennenlernt, auch mal mit ihnen gemeinsam unterwegs ist. Es fließt wohl super viel Handarbeit in das Design von Rüstungen. Also jede Rüstung im Spiel soll individuell aussehen, dass sie sich als Beute, so man sie denn erbeuten kann, tatsächlich lohnt und sei es nur optisch. Plus, sie füllen die Welt noch mit mehr Sachen. Die Arena wird ausgebaut im Lager, dass da tatsächlich Kämpfe stattfinden. Es werden Gebiete des alten Spiels, wo halt früher nur irgendwie drei Fässer standen, ausgebaut, dass da ein richtiges Lager ist oder sogar vielleicht noch eine Quest oder sowas. Also grundsätzlich alle Sachen, von denen ich sage, klingt danach, als ging es in eine gute Richtung. Aber Kinder, klappt das alles?
Also, weil du gerade sagtest, von wegen, dass es heute vielleicht zu wenig ist, dass es nicht mehr genug ist. Das ist, muss ich gestehen, ist meine große Hoffnung, ehrlich gesagt, bei diesem Gothic Remake, dass es vielleicht doch zeigt, dass das heute genug sein kann, wenn man es auf die richtige Weise macht, weil Gothic ist, glaube ich, ähnlich wie ein Half-Life oder auch wie ein Command & Conquer oder also viele von diesen alten Namen, die sind für einen Großteil der heutigen Spielerschaft, glaube ich, nur noch geflügelte Worte. Mhm. Also wenige Leute haben die tatsächlich gespielt. Also haben sie nur Verbindungen zu diesen Begriffen und wissen so ein bisschen, wofür die so ungefähr stehen. Ne? Also Gothic für so eine immersive Spielwelt vielleicht, aber wer hat das tatsächlich noch gespielt, außer jetzt solche alten Säcke wie wir, aber das ist nicht unbedingt die komplette Zielgruppe. Also das sehen wir immer wieder, dass wirklich viele alte Namen, ja, die hat man mal gehört, natürlich. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass man sie gespielt hat, weil anders als Filme oder so, die man recht leicht nachholen kann, Spiele sind halt, du brauchst Zeit, du musst es teilweise auch noch ertragen, diese alte Technik oder dieses alte Gameplay zu erleben. Und Gothic 1 ist was man teilweise wirklich ertragen muss, weil es ist, ja, also allein die Steuerung ist
unfassbar.
Da jemand heutzutage ranzusetzen, das ist halt wirklich so, ja. Als würde es ihm dann auch noch eine Bratpfanne ins Gesicht pfeffern. Das ist schon wirklich hart. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass das Gothic Remake zumindest gut genug ist und auch genug Leute erreicht, dass man mal sieht, ach guck mal, so kann auch Open World sein. Das war ja ein bisschen die Hoffnung auch bei einem Outcast 2, mhm, die Entwickler selbst dann sich weggeschnitten haben, völlig grundlos. Die eine große Stärke, nämlich dieses immersive Erleben einer individuellen Welt, haben sie sich einfach selbst kastriert, mehr oder weniger. Das ist verrückt gewesen eigentlich. Und meine Hoffnung ist, dass gerade bei einem Remake, wo das ja wahrscheinlich nicht passieren kann, einfach schon, weil es ein Remake ist in der Form, dass es so ein bisschen auch wieder so ein Signal ist, es gibt eine andere Möglichkeit, Spiele zu designen. Man kann man muss die Leute nicht ganz so an die Hand nehmen. Jetzt hat ja auch gerade zum Beispiel der ESO ich weiß nicht, ob es der Chefentwickler oder einer von den hohen Tieren bei The Elder Scrolls Online hatte jetzt ja auch gerade nochmal gesagt, dass so ein Spiel wie Morrowind zum Beispiel heute einfach nicht mehr funktionieren würde, wo man keinen Kompass hat und keine Questmarkierung und keine so klare Vorgabe. Das mag vielleicht im ganz großen, im AAA-Bereich mag das durchaus sein. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das, wenn man das nicht clever, wenn man das clever macht, dass das nicht funktionieren kann heutzutage. Im Gegenteil, ich glaube, es ist durchaus ein Bedürfnis nach so einem immersiven Erleben, nach auch wieder Herausforderungen da, weil sonst würde auch sowas wie die Souls-like-Spiele, sonst würden die nicht funktionieren, weil die Leute wollen sich reinknien in die Spiele. Die Spiele müssen das natürlich dann auch tragen und ja, unterstützen können, aber einfach mehr Icons und mehr Hat-Elemente auf die Spiele raufzuknallen, ist nicht der einzige. Ich glaube nicht, dass das der einzige Weg ist. Ich glaube, da ist noch genug, wäre noch genug Platz auch für ein neues Morrowind.
Ja, ich sehe das ja 100% genauso, aber der Knackpunkt ist ja das Wort clever. Ne? Man muss es ja, halt natürlich gut machen. Ne? Und man muss es auch da, ich meine, du kannst es halt nicht einfach den Leuten hinsetzen und sagen, hier spielt es halt. Weil dann sagen sie, warum denn? Ja, also den Leuten, die es nicht kennen, natürlich erreichst du mit diesem Spiel die Gothic-Community, aber wie, und das war ja auch eine der Dinge, an denen sie gescheitert sind, bei einem neuen Outcast, vielleicht auch bei Alone in the Dark, warum sollte ich das spielen wollen? Ja, und diese Besonderheit rüberzubringen, die Gothic damals hatte, ist, glaube ich, schwerer geworden. Weil das halt...
Aber ich glaube, Gothic ist von allen drei diesen Titeln, von allen Titeln, die THQ Nordic versucht hat zurückzubringen, sind ja auch mit Comanche, sind mit Aquanox gescheitert.
Ja gut, die blenden Gothic schon aus, alleine.
Mit Abstand, du kannst das so einfach, mir blutet immer noch das Herz.
Ich war nie so stark in Comanche drin. Aber ja. Ja, natürlich ist Gothic die stärkste. Ne? Die stärkste dieser Marken.
Da ist, glaube ich, auch von Hause halt auch immer noch dieses Bedürfnis da zu sagen, ich will mal wissen, was das war. Und wenn man das jetzt irgendwie in einem Remake-Angebot bekommt, also da sehe ich noch die größte Hoffnung, gerade weil auch, das ist ja das Spannende bei Gothic, auf der einen Seite, wenn man diesen Namen hört, immer so, ja, immer sie, so eine etwas authentische, auch etwas andere Art zu erzählen, diese Schnauze, die da so drin steckt, ne? Also die Art und Weise, wie die Charaktere da mit dir reden, das ist ja doch sehr außergewöhnlich im ganzen Spielemarkt und auch natürlich sehr, sehr toll. Aber es schwingt halt auch immer, zumindest für Leute, die sich zumindest etwas damit beschäftigt haben, mit, ja, aber Gothic ist auch super sperrig zu spielen und schwierig und so.
Ja.
Und das sehe ich bei dem Gothic Remake jetzt tatsächlich noch als großen Pluspunkt, dass man halt wirklich sagt, okay, du kannst noch diese Stärken erleben, aber es werden diese Unzugänglichkeitsschwächen rausgeschmissen, die es einfach nicht mehr braucht. Deshalb rechne ich dem eine deutlich höhere Chance zu als allen anderen Marken, mit denen THQ gearbeitet hat, die sie irgendwie zusammen zurückbringen wollten.
Das hat
bei den anderen nicht funktioniert.
Das stimmt. Ich komme ja vielleicht auch aus einer bisschen halt einer, weil ich es ja so lange schon kenne, aus dieser besonderen Vergangenheit. Für mich war, ich meine, Gothic sah damals schon schrecklich aus, ne? Also grafisch gesehen war das damals schon nicht das Brett. Und von der Steuerung brauchen wir nicht anfangen zu reden. Aber trotzdem bin ich damals durch diese Welt gelaufen, vor 22 Jahren, und dachte mir so, boah, das geht. Ja, solche Tagesabläufe kannst du machen in 3D. Man kannte es ja vorher schon aus Ultima 7 so ein bisschen, wo es das schon gab. Aber in so einer 3D-Welt, so wo ich mich richtig durchbewegen kann, nicht nur, dass sie halt Scheiße sagen, sondern dass sich das wirklich lebendig anfühlt. Und dieser Neuheitswert ist halt nicht mehr da. Ne? Also, und den wird das Remake auch nicht wieder bieten können. Also ich glaube nicht, dass du durch ein Gothic Remake laufen wirst mit heutigen Gaming-Augen und sagen, boah, das geht? Leute können sich gegenseitig aufs Maul geben, während sie für Fleischwanzensuppe anstehen? Was haben die denn da für gottgleiche Programmierer dran gesetzt? Ja, aber ist ja egal, das muss es ja vielleicht auch gar nicht. Ich glaube, du hast schon recht, wenn es auch nur den Beweis erbringt, dass man Open World auch anders erleben und anders befüllen kann als mit Icons, Fragezeichen und Sammelaufgaben. Plus dir dabei noch das Gefühl geben, dich halt durch eine stimmige Welt zu bewegen, wo wirklich jeder Stein handplatziert ist, da, wo er hingehört. Das alleine würde schon reichen, aber das müssen sie noch beweisen. Und das ist auch was nicht so leicht zu beweisen ist, weil da natürlich auch dann die alte Gothic, die Gothic-Trolle aus den Höhlen kommen, die es damals noch gespielt haben, und sagen werden, Moment mal, die Fleischwanze macht einen falschen Soundeffekt. Also vielleicht haben sie auch einen richtigen Soundeffekt drin, ich will nichts unterstellen, aber wenn die nicht macht oder wie auch immer, dann ist es halt einfach nicht das Richtige. Oder es gab ja auch schon Kontroversen, dass sie den neu designten und interpretierten Sumpfhai gezeigt haben, der jetzt ein bisschen aussieht wie so ein Stranger Things Monster, so ein Horrormonster, wo es auch schon Leute gab, die gesagt haben, Hashtag not my Gothic. Also wenn der Sumpfhai nicht stimmt, dann stimmt aber gar nichts. Wenn man ja sagen würde, nee, also ich fand es jetzt nicht so schlimm, ja, weil damals waren es irgendwie 3 Polygone, so ein Sumpfhai, und jetzt musst du halt ein bisschen mehr draus machen. Aber es ist schwierig. Das ist ein Spiel, was vielen Leuten viel bedeutet in ihrer Gaming-Historie, zumindest in unserer Bubble halt nochmal. Und das dann wieder zurückzubringen, ist immer ein Risiko. Es kann gelingen, Resident Evil hat das ja auch geschafft, ne, würde ich sagen. Aber es kann halt auch ganz viele so Sachen haben, wo man dann vorm Bildschirm sitzt und sagt, Mensch, Mensch, nicht mein
Gott. Also es hat seinen Platz hier in den Sorgenkindern, glaube ich, auf jeden Fall verdient. Aber es ist einer von den Titeln, wo ich sagen würde, da sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Also dem traue ich zum Beispiel mehr zu als einem Test Drive Unlimited. Also bei Test Drive Unlimited, ja, glaube ich, dass das wirklich eine Bruchlandung wird. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich fände es toll, wenn es ein schönes Spiel werden würde. Das will ich nicht. Ich will keine schlechten Spiele. Also das will ich damit nicht sagen. Nur es gibt ja auch ein bisschen Bauchgefühl und ein bisschen Erfahrung haben wir ja durchaus auch. Da sehe ich bei Gothic einfach durchaus mehr Hoffnung und Licht als jetzt zum Beispiel als bei einem Test Drive. Ich spiele übrigens gerade das Myst Remake von 2021 und hole damit quasi einen leeren Fleck in meiner Spielehistorie nach, weil ich jetzt kleines Kind natürlich das Original Myst immer nur so ein paar Schritte weit gekommen bin, bis dann ein Rätsel kam, für das mein Gehirn zu dumm war. Jetzt habe ich glücklicherweise Daniel Veit als meinen Co-Spieler, der ein besseres Gehirn hat als ich, und der hilft mir da weiter. Und dieses Remake, was ich an dieser Stelle auch wirklich nur empfehlen kann, ist wirklich technisch unfassbar toll. Und es hat es aber auch gleichzeitig geschafft, das Original, sagen wir mal, Gefühl und die Originalbesonderheit dieser Welt und auch diese Art der Rätsel und so, so frustrierend sie manchmal auch sein mögen, trotzdem einzufangen. Also das ist wirklich, so sehr ich empfehlen würde, auch das Original mal kurz zu spielen, um mal ein Gefühl zu kriegen, wie das früher aussah tatsächlich. Aber wenn man sich dann durch ein paar Bilder geklickt hat und es Klick gemacht hat, dann sollte man zu diesem Myst-Remake von 2021 zurückwechseln. Da ist das wirklich toll gelungen. Und soweit ich es gehört habe, ja wohl jetzt bei dem Riven, also Myst 2 Remake vor ein paar Tagen oder Wochen, ja wohl auch nochmal richtig, richtig gut gelungen. Also von daher, es ist durchaus möglich, Remakes zu machen, die auch die Magie der Originale wirklich nochmal einfangen können. Aber das ist zum Beispiel ein bisschen der Unterschied zu einem Resident Evil. Das Resident Evil 2 hat nicht die Magie von Resident Evil, vom Original Resident Evil 2 in irgendeiner Weise sonderlich gut eingefangen. Es ist einfach nur ein verdammt gutes Spiel, egal wann. Da gab es auch gar nicht so viel Magie einzufangen, ehrlich gesagt, bei Resident Evil 2. Resident Evil 2 war ein tolles Spiel, aber es war jetzt nicht unbedingt irgendwas, was eine besondere Magie hat. Das hatte vielleicht das erste noch, weil es eben diese Art der Spiele gut nach Alone in the Dark etabliert hat. Aber es war, bei Resident Evil 2 ist keine wirkliche außerordentliche Magie oder irgendwas, wo du so sagst, das ist was ganz Einzigartiges und was ganz Weirdes, was ja auch Myst zum Beispiel hat mit dieser doch etwas weirden Welt. Das gab es dann nicht. Das ist einfach, das Resident Evil 2 Remake ist einfach nur ein unfassbar geiles Spiel. Dass das ein Remake ist, spielt absolut keine Rolle. Ja. Und das ist bei Myst und bei Gothic zum Beispiel, glaube ich, ein bisschen anders. Und das ist auch ein bisschen die andere Herausforderung bei denen.
Ja.
Und natürlich das etwas geringere Budget.
Das meinte ich vorhin mit dem Benchmark, weil wird Gothic ein für alle Leute, die es spielen, unfassbar geiles Spiel?
Das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Aber also, das war auch Gothic 1 ja nicht.
Nee, das war es nicht. Nee, genau. Aber das ist dieser Vergleich, der vielleicht dann auch unfair wäre.
Das ist immer ein bisschen die Herausforderung. Wir bleiben in einer Fantasy-Welt oder wir bleiben in einer Rollenspiel-Fantasy-Welt, wechseln die Perspektive, wechseln aus der Third-Person-Perspektive in die First-Person-Perspektive. Könnte man zumindest meinen, wenn man von Avowed, dem furchtbar benannten, aber hoffentlich tollen neuen First-Person-Rollenspiel von Obsidian bislang vielleicht nur einen Trailer oder mal eine Präsentation gesehen hat und nicht die Infos, die sie links und rechts noch an kleineren Punkten gestreut haben. Nämlich zum Beispiel, dass man das halt auch in der Third Person spielen kann. Es gibt eine Außenperspektive. Und das ist gar nicht so überraschend, weil das ging doch bei Fallout und Skyrim und Obsidian und ging es nicht auch bei The Outer Worlds? Konntest du es nicht auch in der Third-Person-Ansicht spielen? Oder hat sich die Kamera nur mal rausgeschaltet, wenn man lange rumsteigt? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall dieses, dass bei The Outer Worlds die Kamera mal rausgeht, wenn man lange irgendwo steht und sich dann so um den Charakter dreht. Ob man es wirklich in der Third-Person spielen kann, weiß ich nicht. Aber Avowed, was bislang sehr als First-Person-Rollenspiel, ein bisschen auch die Verbindung zu Skyrim wahrgenommen wurde, wird man auch aus der Third-Person spielen können. So wie man halt ein Skyrim auch aus der Third-Person spielen kann. Nicht unbedingt das idealste Third-Person-Spiel, muss man ganz klar sagen, also was das Körpergefühl angeht, aber es ist möglich.
Ja.
Und dieses Spiel soll wahrscheinlich noch dieses Jahr rauskommen. Es ist vor im Rahmen der Summer Games Fest, das war auch kurz ein Release-Termin tatsächlich durchgeleakt auf der offiziellen Webseite, 12. November, war ein paar Stunden stand es da. Und dann wurde es wieder weggenommen. Also vielleicht wird es auch nochmal verschoben. Und das ist Avowed ist ein ganz, 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 ganz großes Sorgenkind auf der einen Seite, weil es so ein weirder Case ist. Der Name ist überhaupt nicht greifbar, verspricht gar nichts. Das heißt irgendwie erklärt oder gestanden auf Englisch, aber es ist auch kein Begriff, der irgendwie sonderlich geläufig ist, wahrscheinlich nicht mal im Englischen allzu klar oder, also der hat überhaupt keinen Bums. Ja. Der erzeugt auch kein inneres Bild. Also es ist dieser Klassiker mit dem hier Until Dawn. Das ist immer noch einer der besten Spielenamen ever. Und Avowed ist das absolute Gegenteil davon. In einer Welt, die nicht sonderlich etabliert ist. Denn es geht in das Fantasy-Universum von Pillars of Eternity.
Ja.
Und da gab es ja zwei Teile, auch von Obsidian, die dem Stil von Baldur's Gate 1 und 2, also ISO-Perspektiven, Rollenspiele gefolgt ist. Das waren tolle Spiele, aber es waren keine großen Verkaufserfolge. Also diese Welten sind keine sonderlich etablierten Welten, aber sie sind ziemlich weird mitunter. Also sie sind nicht, obwohl sie Fantasy-Universen sind, sind bestimmte Grundkonzepte davon nicht mal eben so zwischen Tür und Angel erklärt. Und das ist auch ein bisschen die Herausforderung jetzt bei dem Avowed, weil das teilweise die Landschaften sehen. Manchmal erinnern sie mich so ein bisschen an die Landschaften von Shivering Isles aus dem großen Addon von Obsidian, ne? Also ein bisschen andersweltlich.
Ja.
Genau, also sie haben so ein bisschen was andersweltliches. Nicht unbedingt das klassischste Fantasy-Setting, aber es ist ein Fantasy-Setting und spielt in derselben Welt, aber ein ganz anderes Gebiet. Also das kennt man nicht aus Pillars of Eternity, aber bestimmte Elemente tauchen halt auch wieder auf. Und es gab ja zuletzt auch nochmal einen Engine-Wechsel. Sie nutzen jetzt die Unreal Engine 5.3 in der aktuellen Version. Man hat es in den letzten Gameplay-Videos tatsächlich auch ein bisschen sehen können. Es sind mehr dynamische Lichtquellen und solche Sachen drin. Teilweise ploppt immer noch relativ viel so Detail in der Umgebung auf. Das war bei dem Dragon Age Gameplay übrigens auch ganz furchtbar. Wenn man sich genau anguckt, ey, links und rechts, plopp, 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 5 Meter vor der Figur. Detailwechsel, furchtbar. Aber es sieht jetzt schon, was die ganze Beleuchtung angeht und so, wirkt deutlich mehr aus einem Guss. Das kommt in den Videos nicht sonderlich gut rüber, wenn man nicht ganz genau hinguckt. Aber ich glaube, es ist technisch besser, als wir so das vom Bauchgefühl her drin haben. Und es wird natürlich auch einfach relativ viele Leute finden, weil es im Game Pass mit dabei sein wird von Anfang an. Ist ja ein Microsoft-Studio-Spiel. Also ich mache mir bei dem Ding jetzt nicht unbedingt die Sorgen, dass es keine Spieler findet, weil einfach das den Leuten auf die Festplatte mehr oder weniger gestreut wird. Aber ich glaube trotzdem, dass niemand damit was anfangen kann mit diesem Titel. Der ist so ungreifbar und löst überhaupt kein Interesse aus. Und Microsoft versagt mal, leider muss man sagen, mal wieder völlig darin, ein guter Spiele-Publisher zu sein. Und das ist was sich auch bei Microsoft durchzieht. Sie sind kein guter Spiele-Publisher, wenn es darum geht, Spiele gut zu kommunizieren. Wenn die Spiele nicht von Hause aus schon richtig stark sind und, sagen wir mal, von ihren eigenen Teams gut vermittelt werden oder von einfach eine so klare Prämisse haben, dass sie Selbstläufer sind. Microsoft hat scheinbar überhaupt kein Händchen dafür, ein Projekt, das nicht von Hause aus stark mit starken Assets, mit einer starken Verkaufe kommt, zu nehmen, zu molden und in den Markt zu streuen und den Leuten zu sagen, hey, das hier, das könnte richtig geil werden. Denn Leute, wisst ihr, das sind die haben die Outer Worlds gemacht, die haben Fallout New Vegas gemacht. Nichts davon klappt aktuell bei Avowed. Ja. Da geht's übrigens schon los beim absolut furchtbaren einen Artwork-Teaser-Bild, was es für dieses Spiel gibt, was vielleicht als Vollbild auf dem Bildschirmschonergröße funktioniert, in kleineren Formaten überhaupt nicht funktioniert. Es ist, zum Mäusemelken ist es.
Ja, leider. Leider, weil ich freue mich darauf, wie auf kaum ein anderes, naja, zumindest Rollenspiel dieses Jahr. Sorry, Gothic Remake, was ja auch noch dieses Jahr kommen soll. Es tut mir wirklich leid. Aber ich liebe diese Pillars of Eternity-Welt. Diese Idee, dass Seelen da ja eine große Rolle spielen, ne? Wie in Pillars of Eternity ja etabliert damals im Rollenspiel, dass es jede Magie basiert auf Seelen und die Kraft von Seelen zu nutzen. Und dann gibt es halt die Wissenschaftler der Beseelung, die versuchen, diese Seelenenergie in Maschinen zu pressen und zu kontrollieren und zu manipulieren, was auch eine Idee sein wird, die wieder eine Rolle spielt in Avowed. Und also eine Menge spannende Geschichten, die man in dieser Welt erzählen kann. Und Pillars of Eternity hat das auch getan. Aber zeigt es doch. Ja? Also die Trailer, die man bisher gesehen hat von Avowed auf diesen Microsoft Showcases, der jetzt zuletzt auf dem Summer Game Fest war, ein bisschen besser, würde ich sagen, weil da war immerhin mal ein Begleiter zu sehen, der auch mal was sagen durfte. Aber davor, diese Kampftrailer, wo du gedacht hast, es ist halt einfach, wie hieß dieser bunte Shooter von EA mit Magie? Immortals of Avium. Wer könnte es jemals vergessen? Ja, so sah das aus. Und man, die ganzen Stärken, die Obsidian ja eigentlich hat, liegen im Storytelling, in Begleitern, im Setting. Und sie zeigen
sie. Aber sie hatten sie doch schon nicht mal eine längere Demo gezeigt, wo sie dann auch eine Quest und Dialoge gezeigt haben.
Ja, außerhalb der Showcases. Genau, weil es gibt natürlich solche Demos von diesem Spiel, unter anderem im Xbox-Podcast, aber den musst du ja erstmal finden, ja, und dir dann halt auch reinziehen und angucken und Englisch sprechen, um ihn zu verstehen. Also, ne, können jetzt natürlich viele, aber sie kommunizieren halt einfach nicht das, oder zumindest in ihren großen Showcases kommunizieren sie nicht das, was Avowed hoffentlich, und deswegen freue ich mich so drauf, einfach besonders werden lässt. Auch diese Story, die sie erzählen wollen, dass es da diese magische Seelenplage gibt und der Kaiser schickt dich als einen Gottähnlichen, also einer sehr seltenen Figur, die Verbindung hat zu einem Gott und du selbst weißt überhaupt nicht zu welchem, ja, wirst du geschickt in dieses Land auf kaiserlicher Mission, diese Plage zu beenden und da mal wieder für Ordnung zu sorgen. Und dann kommt aber jemand, auch ein Begleiter, den du kennenlernst, der dir sagt, ja, aber jetzt warte mal, diese Plage ist doch eigentlich nur ein Symptom von viel größeren Problemen. Steckt da vielleicht dein eigener Kaiser irgendwie dahinter? Wäre jetzt meine Interpretation, ne? Aber dass da halt mehr dahinter stecken könnte und dann kommt wieder jemand anders und sagt, hey, diese Plage ist doch gar nichts Schlimmes. Es ist doch wundervoll. Umarme doch das Chaos, denn das macht uns hier besonders. Und dann stehst du nämlich da und hast nicht nur klar geschliffene Charaktere, mit denen du irgendwie umgehen musst, die deine Dialogentscheidungen und Questentscheidungen kommentieren, die auch untereinander streiten sollen, was jetzt die richtige weitere Vorgehensweise ist, sondern auch du selbst, und das ist ja die Stärke von Obsidian, musst dir überlegen, wer will ich hier sein? Was will ich hier tun? Wie will ich diese Welt verändern? Laufe ich hier durch als kaiserlicher Gesandter, der halt einfach Ordnung herstellt, so wie in Tyranny, ja, wo du ja auch im Prinzip verantwortlich dafür bist, ein Land zu unterjochen und für Ordnung zu sorgen? Oder sympathisiere ich mit den diversen Lebewesen, die sich dort halt angesiedelt haben und versuche die halt auch beispielsweise nicht alle umzubringen, was dir dann auch wieder andere Questlösungswege eröffnet, wenn du irgendwie schleichst. Man kann als Ranger durch so eine Schattenwelt schleichen, sodass sie einen nicht sehen und dann hast du auch völlig andere Möglichkeiten in Dialogen, die überhaupt auch davon abhängen sollen, ne, welche Fähigkeiten hast du, welche Entscheidungen hast du vorher getroffen, welchen Hintergrund hast du gewählt, welchen Charakter hast du überhaupt gewählt, also Dialogoptionen, die sich richten nach deiner Spielfigur. Na, das ist ja eigentlich das, was ein Rollenspiel bieten soll. Aber was sie zeigen ist, hey, also ich meine, nicht schlimm, ne? Aber hey, hier guck mal, hier sind Köpfe und du kannst Dual Wield machen und du kannst zwei Feuerzauber gleichzeitig abfeuern. Wie in Skyrim und du kannst den Boden vereisen und du, ja. Okay.
Ja, aber ehrlich gesagt, auch diese Kämpfe, sie betonen immer sehr, dass sie da einen deutlichen Schritt vorwärts gegangen seien und dass diese Kämpfe immer besser wurden und tralala. Aber selbst das letzte Gameplay davon, auch da sahen die Kämpfe nicht wirklich so toll sahen die nicht aus. Nee, also da war nicht sonderlich viel Impact dabei, da war nicht viel Dynamik bei. Es wirkte sehr statisch immer noch alles. Das war schon ein Problem bei den ersten Video, bei den ersten längeren Videos, wo sie schon gesagt haben, oh, guck mal, so tolles Kampfsystem und alles so, davor schon so, wo denn? Was? Das ist doch, das kann doch jetzt nicht euer tolles Kampfsystem sein. Und jetzt auch, nachdem sie gesagt haben, dass sie da noch mehr dran gefeilt haben, ist es immer noch nicht das, wo ich jetzt sagen würde, boah, ich freue mich jetzt schon total drauf, durch diese Welt zu ziehen und zu kämpfen.
Ja.
Also ja, sicherlich, das wird dazugehören, aber es ist jetzt nicht wie bei einem Elden Ring oder so, wo ich dann sage, ich freue mich auf jeden auf jede Gegnerbegegnung. Das hat das überhaupt noch nicht rübergebracht. Trotzdem zeigen sie halt so viel davon. Also sie haben noch nicht mal sie konnten noch nicht mal wirklich diese Grundprämisse, die glaube ich auch schwer zu vermitteln ist so ein bisschen, noch nicht mal die konnten sie bislang vermitteln. Ich meine, bei Mass Effect wusste ich wenigstens, dass ich halt ein Spectre bin und ich bin der, so blöd es vielleicht auch ist, ich bin halt der eine Auserwählte, der die Welt retten soll. Ja. Das ist man ja hier im Grunde genommen auch, zumindest so ein bisschen. Und damit kann man ja zumindest spielen oder zumindest mal einen Ansatzpunkt für Zuschauer geben, dass sie zumindest mal grob wissen, auf was lasse ich mich denn da ein? Weil Avowed stellt einen schon vor ganz schön viele Hürden. Die Welt ist ein bisschen sehr weird. Also da muss man, über die Hürde muss man schon mal rüber. Die Figuren sehen ja teilweise, ich meine, das sind dann teilweise so Fischwesen und so eine Sache. Also sie sehen schon alles ein bisschen weird aus. Also es gibt sehr viele oder andersrum, es gibt sehr wenig Ansatz- oder Ankerpunkte, an denen man sich zumindest als Orientierungs-, als Startpunkt festhalten kann. Und ja, das mag auf der einen Seite dann sein, dann kann man sagen, ja, aber wenigstens hat es ja nicht so viele Klischees und tralala. Mhm. Aber man sollte die Kraft von gewissen Ankerpunkten und Klischees nicht unterschätzen. Die Leute brauchen einen Startpunkt. Das ist immer das Problem mit Spielen, die zu weird sind, die zu verkopft, zu weit da draußen sind. Die mögen dann vielleicht Kritikerlieblinge sein, weil, keine Ahnung, du hast ja sowieso gezwungen warst zu spielen und dann macht's auch irgendwann einen Klick und man sitzt dann davor und so, oh, das ist ja der Wahnsinn, was die hier machen. Aber so funktioniert in der Regel nicht die Wahrnehmung beim Kunden oder im Markt. Irgendwo muss man sie schon mal ein bisschen mitholen und dann kannst du sie überraschen.
Ja. Und der erste Klick bei Avowed war ja gleich ein falscher, weil schon der allererste Trailer, natürlich mit diesen Kämpfen in der Ego-Perspektive, die auch immer super schwierig sind, einfach umzusetzen, Schwert-Nahkämpfe in der Ego-Perspektive. Ja, Dark Messiah kann man halt immer als Beispiel heranziehen für ein Spiel, das es gut gemacht hat, aber das ist jetzt auch, was, 18 Jahre alt oder wie auch immer. So, aber der erste Trailer vom Eindruck her war halt Skyrim. Ja, auch mit dem Dual Wield von den Zaubern, dass du mit beiden Händen irgendwie Feuerstrahlen dann verballern kannst. Hast du gleich gedacht, okay, oh geil, neues Skyrim von Obsidian. Und nein, das ist es nicht. Sagen sie auch selbst, um Himmels Willen, das war ursprünglich geplant mal in der Konzeptphase als eine Open World wie Skyrim, die man erkunden kann. Dann haben sie es aber verkleinert, wie sie ja sagen, um ihren Stärken gerecht zu werden, nicht in die Breite zu gehen, keine riesige Welt zu bauen, die man dann nicht füllen kann, sondern in die Tiefe zu gehen, Geschichten zu erzählen, die dir in Erinnerung bleiben. Ne? So wie in Outer Worlds ja auch, was sich immerhin, Stand jetzt, über 5 Millionen Mal verkauft zu haben scheint. Ohne den Game Pass eingerechnet. Also eine ganz ordentliche Zahl, würde ich mal sagen. Aber das ist halt die Richtung, in die sie gehen. Aber die Erwartung, die am Anfang da war, war, geil, Skyrim von Obsidian. So, und seitdem ringen sie halt damit, diese Kommunikation gerade zu ziehen und dir eigentlich zu zeigen, was das ist, was Obsidian wirklich kann. Und ich glaube, das werden sie auch in diesem Spiel zeigen, was sie wirklich können. An Writing, an Charakteren, an Entscheidungen, an Quests. Aber erreichen sie damit dann wirklich rechtzeitig noch die Leute, dass sie dem Spiel eine Chance geben? Ist echt schwer zu sagen. Also, und wird es am Ende halt wirklich auch cool. Ne? Das ist ja auch immer noch, wir haben es noch nicht gespielt. Es ist nicht mehr so weit weg, wenn man dem Release-Leak vom 12. November glauben darf. Also viele, viele Fragezeichen, die es da immer noch gibt.
Das ist ja insofern ganz lustig, dass es bei The Outer Worlds ganz gut funktioniert hat, ehrlich gesagt, dieses das Setting verkaufen.
Ja.
Und da muss man fairerweise sagen, so nett The Outer Worlds war, so ganz dem Setting ist es ja auch nicht gerecht geworden. Also die Outer Worlds hatte im Grunde genommen die umgekehrte Situation. Da war die Projektion dessen, was das Spiel sein würde, sogar größer als das Spiel dann am Ende war. Mhm. Also die Idee von dem, die Outer Worlds, dieses, naja, diese abgehalfterten Hillbillies am Rande der Galaxie, in die du da so reinstolperst, das hatte, finde ich, als Setting sogar noch mehr in meinem Kopf noch mehr Flair und noch mehr Firefly mehr oder weniger Feeling, als das Spiel das dann tatsächlich umgesetzt und rausgeholt hat, weil das Spiel über weite Strecken dann auch wieder sehr klassisch Bethesda-Design war, ne? Was ja Obsidian auch einfach in dieser Art von Spiel oft hat, ne? Und auch nicht immer ganz so die Charaktere ganz so cool, wie sie jetzt vielleicht bei manchen ihren anderen Spielen waren. Also, aber trotzdem hat erstmal die Grundverkaufe hat da erstaunlich gut funktioniert. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das recht erfolgreich war, weil diese Grundidee doch so klar kommuniziert war. Also dieses abgehalfterte Typen am Rande des Universums. Da bildet sich sofort da entsteht sofort ein Bild im Kopf bei mir als Kunde, ob ich das haben will oder nicht oder ob ich mich da drin verorten kann oder nicht. Und das passiert halt bei Avowed gar nicht.
Nee.
Das hatte tatsächlich, Pillars hatte, muss man leider auch gestehen, hatte dasselbe Problem. Pillars 1 haben sie ja noch so ein bisschen als so ein bisschen so ihr neues Baldur's Gate verkauft. Mhm. Lief auch dann ganz gut. Aber bei Pillars 2 hat das überhaupt nicht mehr funktioniert durch dieses Piraten-Setting. Weil es dann so, Baldur's Gate und jetzt haben wir ein Piraten-Karibik-Setting? Was hat denn das noch? Ich dachte, Pillars war so ein Mittelalter-Fantasy. Ja. Wo sollten diese Leute da ansetzen? Das ist cool für dieses Kennen. Und das ist dann auch ein cooles Spiel. Und sieht echt toll aus. Aber um Leute reinzuholen, hat das überhaupt nicht funktioniert.
Ja, mit Piraten haben sie nicht verloren. Ja, so kommen wir nicht mehr zusammen, Obsidian. Ja. Aber auch Pillars of Eternity 1, das ich liebe, hat sich ja im ersten Jahr nur ungefähr 700.000 Mal verkauft damals. Sie haben es bei Kickstarter finanziert und so, ne? Also sie sind daran nicht gestorben. Obsidian gibt's ja noch. Aber das ist kein Universum, was jetzt mit Millionen Fans rankommt für Avowed. Also, ja, schwierige Kiste. Ich freue mich trotzdem drauf, weil auch und gerade weil die Outer Worlds nicht so ausufernd war. Weil bei Outer Worlds hast du ja, wie das ist völlig richtig gesagt, dass man da mit großen Erwartungen reingegangen ist. Auch vielleicht, dass es mehr ist, als man ursprünglich dachte. Und dann ist es halt nach, weiß ich nicht, 15, 20 Stunden oder wie lange auch immer es damals gedauert hat, ist es halt vorbei. Und es war okay. Ja. Und es ist genug passiert in der Zwischenzeit. Es gibt genug Sachen, die einem in Erinnerung bleiben. Und dann ist es auch wieder gut. Und wenn Avowed auf sowas ist in der Richtung, bin ich unglaublich glücklich, weil ich brauche nicht noch so einen Brocken, der mich irgendwie 100 Stunden beschäftigt.
Brauchst du nicht? Ich hätte nämlich noch einen so einen Brocken, der dich 100 Stunden, wahrscheinlich 100 Stunden beschäftigen soll.
Der möchte,
kommt von einem Entwicklerstudio, die öfter solche Brocken in die Landschaft knallen. Sie machen das jetzt demnächst auch mit Star Wars. Star Wars haben wir hier rausgelassen als Sorgenkind, weil wir irgendwie beide beschlossen haben, dass das wahrscheinlich ein bisschen typisches Ubisoft-Spiel von der Stange wird, aber irgendwie auch kein so richtiges Sorgenkind. Es wird sich schon halbwegs verkaufen und irgendwie Interesse ist auch da. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, weil ich nicht ganz so tief in Assassin's Creed mehr drin bin, weil ich hatte die Serie so ein bisschen verloren. Ich hätte dasselbe auch über Assassin's Creed Shadows, über das wir jetzt zum Abschluss noch reden wollen, gesagt, weil ich tippe auch drauf, dass sich das wahrscheinlich super gut verkaufen wird und wieder so ein typisches Ubisoft-Spiel von der Stange wird. Wo ist da eigentlich der Sorgenpunkt? Oder ist das schon der Sorgenpunkt, dass es dann einfach wieder das nächste Ubisoft-Spiel von der Stange wird?
Ja, also im Prinzip ja, genau. Damit brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Nee, also es ist Ubisoft hat ein Abo hier für dieses Format, weil Assassin's Creed Shadows ist jetzt das erste Assassin's Creed einer neuen Generation. Einerseits technisch, weil das das erste ist, was nur für PS5, Xbox Series X und natürlich ein PC erscheint. Und andererseits, weil es das erste Assassin's Creed ist, jetzt für diese neue Infinity-Plattform. Also für diesen neuen Hub, der irgendwie alle kommenden Assassin's Creeds, jetzt dann auch Hexe und dann auch Invictus, dieses Multiplayer-Ding, dann ist noch irgendwie eins geleakt oder es gibt Gerüchte über eins, das in Indien spielt und am Mittelmeer und im Aztekenreich, wie auch immer das zusammenpasst. Kein Problem, Free-to-Play Assassin's Creed soll noch kommen und. Also für diese ganze glorreiche Assassin's Creed-Zukunft, die sich Ubisoft auf die Fahnen geschrieben hat, wo sie ja sagen, hey, das ist unsere wichtigste Marke, wir ballern da noch mehr rein und holen da noch mehr raus und das wird für jeden was dabei sein. Ne? Aber wird Shadows jetzt wirklich das erste Spiel dieser neuen Zeit? Oder ist es einfach ein Ubisoft-Spiel mit ein bisschen schönerer Grafik, aber sonst alles gleich? Und das ist tatsächlich, finde ich, nach wie vor eine berechtigte Sorge. Ich glaube auch, dass sich das verkaufen wird. Ne, also auch da, wenn man jetzt guckt, irgendwie Assassin's Creed Valhalla war irgendwie das erfolgreichste, meistverkaufte Assassin's Creed aller Zeiten, also sozusagen der direkte Vorgänger, selbst Assassin's Creed Mirage, was ja kleiner war als Valhalla, ne, was ja dieses Zwischenkind war, so retromäßig angehaucht, aber halt noch keins von den neuen Assassin's Creeds. Selbst das lief ja offenbar richtig gut. Also nicht auf dem Niveau von Valhalla, aber doch zufriedenstellend für Ubisoft für den Umfang, den es hatte. Also was Verkaufszahlen angeht, glaube ich, könnten sie da Assassin's Creed auf ein, weiß ich nicht, auf eine Packung Kekse schreiben und das würden die Leute kaufen. Aber werden wir diesem Spiel wirklich anmerken, dass es der nächste Schritt ist in eine Zukunft? Und technisch gesehen glaube ich schon. Zumindest von allem, was wir bisher gesehen haben und was Dimi auch schon spielen konnte auf dem Summer Game Fest, sieht es halt wirklich super aus. Also die Landschaften sind wahnsinnig organisch. Die Vegetation auch in den Trailern ist super dicht. Die Animationen sind super. Es gibt dieses neue Physiksystem, dass du, wenn du mit dem Katana ein Holzschwert, wenn du mit dem Katana ein Holzfass zerschneidest, es tatsächlich physikalisch korrekt an der Stelle zerschnitten wird, wie ein Fruit Ninja damals, wo man es zerschneidet. Also plus wechselnde Jahreszeiten im Spiel selbst, ne, und so weiter. Also vieles, was die Technik angeht, sieht tatsächlich nach nächster Generation aus. Was überhaupt nicht nach nächster Generation aussieht, ist Storytelling. Zumindest soweit es Dimi erleben konnte, weil das in der Demo, klar, natürlich in der Messedemo ist es alles sehr kompakt und da kann man jetzt nicht die epischste Geschichte aller Zeiten erzählen, aber was er da gesehen hat von den Charakteren, war halt nur hohles Phrasendreschen und komplette Oberflächlichkeit. Wenn dann Yasuke, der Samurai, den man spielen kann, der ja ein Fremder ist als Schwarzer in diesem Japan der Sengoku-Periode, solche tollen Sätze sagt wie: "Für die Menschen bin ich Gerechtigkeit." Obwohl er diese Menschen erst 3 Minuten vorher kennengelernt hat, wo er nicht mal weiß, ob die ihm die Wahrheit sagen oder nicht. Ja? Aber ich bin Gerechtigkeit. Wer sagt sowas? Ja? Möchte ich auch mal hier einen Polizisten treffen in Deutschland, der sagt: "Für dich, Micha, bin ich Gerechtigkeit." So, das ist eine. Dann ist Naoe, die Shinobi ist, ne, die so ein bisschen klassisches Assassin's Creed Gameplay verkörpert mit Schleichen und neuerdings auch auf dem Bauch hoppen. Und ich liebe es, Lichtquellen löschen. Ganz super cool, zum ersten Mal in der Serie möglich. Super cool für Schleichspiele natürlich. Liebe Grüße an Dark Project damals. Die dann aber auch so tolle Sachen sagt wie: "Ich werde nicht allein sein, denn ich habe mich und die Schatten." Ja, das schreibe ich jetzt auch ins Poesiealbum nächstes Mal. Also, ne, was halt einfach, die hätten so coole Möglichkeiten, da gute Geschichten zu erzählen. Theoretisch, weil das eine super spannende Periode ist, dieser Übergang von Japan aus der Tradition in die Moderne mit dem Oda Nobunaga, ich muss es kurz ablesen, damit ich es nicht falsch sage, diesem grausamen Feldherrn und gleichzeitigen Begründer des modernen Japans, weil er diese Öffnung erzwingt gen Westen gegen die Traditionalisten, die halt Japan so bewahren wollen, wie es ist. Also grundsätzlich ein super spannendes Fundament für Storytelling, was da drin steckt. Aber alles, was wir davon bisher gesehen haben, ist halt, oh Gott. Ja? Hauptsache, wir haben eine schöne Landschaft und man hat irgendwie ein paar Kämpfe da drin. Und mehr brauchen wir nicht bieten. Und da spreche ich vielleicht nur für mich persönlich, aber es nervt. Ja, ich fand es in Valhalla schon wahnsinnig oberflächlich, diese Story. Ich fand die Charaktere schon nicht gut geschrieben oder interessant. Ich will nicht schon wieder so ein Spiel haben. Ich meine, Assassin's Creed hat uns Ezio gebracht. Oder die Kenway-Familie, immerhin. Ja? Und das waren interessante Geschichten, die wir mit denen erleben durften. Ich will dahin doch gerne auch wieder zurück. Oder das noch auf ein neues Level heben, wenn ich sage nächste Generation. Und nicht irgendwie nur so ein stumpfes, naja, jetzt hast du halt hier ein Katana und ein schönes Japan und hack dich da mal durch.
Ja, vor allem, weil ja auch diese Spiele, wie wir schon gesagt haben, es sind ja auch so lange Spiele. Also es sind ja so große Commitments, die man bei diesen Spielen eingehen muss. Ne? Also das ist bestimmt wieder ein 50 bis 100 Stunden Spiel. Und wenn ich da nicht was habe, mit dem ich mich auch emotional verknüpfen kann, ich weiß nicht, ich habe das inzwischen so oft gehabt, ich bin da so durch, ehrlich gesagt. Ja. Also ja, so schön die Landschaft auch sein mag, ich fand ehrlich gesagt auch in der Präsentation manchmal so, wie die Charaktere so durch die Landschaft noch geschoben werden mitunter, das wirkte dann eher umso weirder. Aber jetzt nur, weil es halt die nächste hübsche Landschaft ist, selbst das Setting, muss ich gestehen, reizt mich gar nicht mehr so sehr, weil ich halt jetzt auch ein Ghost of Tsushima, ein Rise of the Ronin, das ist jetzt ein paar Jahre zu spät. Also lange wurde ja gehofft, ah, wann kommt jetzt mal ein Assassin's Creed in Japan? Und jetzt hatten wir aber schon ein paar Assassin's Creeds in Japan. Und wenn ich jetzt halt das nächste kriege, mit Figuren, die mir halt wirklich dann schnurzegal sind, mit langweiligen Dialogen, dann ist irgendwie hübsche Landschaft allein vielleicht doch etwas zu wenig. Ja. Wo ich tatsächlich ein bisschen gespannt drauf bin, ist es, sind halt diese zwei Gameplay-Wege, die man ja durch diese Wahl der zwei Charaktere, die man ja wohl scheinbar auch relativ frei wechseln kann, die man da ein bisschen verfolgen kann. Also das, mich würde dieser ganze Schleichweg grundsätzlich wahrscheinlich mehr interessieren.
Mich auch.
Aber dass das zumindest drin ist, finde ich ganz angenehm. Ich hoffe auch ein bisschen drauf, dass halt dieses, dass sie wieder zu dem gehen, was jetzt auch das Mirage hatte, mit dem, dass halt einfach Stealth-Kills funktionieren. Also wenn ich ein Schwert in jemanden reinstecke, dann würde ich gerne sehen, dass der danach, dass dem nicht mehr so wahnsinnig gut geht. Und nicht einfach nur, dass er 5% von seinem Lebensbalken verloren hat. Ja. Weil ich irgendwie 15 Level zu niedrig bin. Das ist
ja, dieses Progressionssystem ist eh auch noch eine der offenen Fragen bei Assassin's Creed Shadows, weil du levelst ja hoch. Du steigst in der Stufe auf, aber irgendwie levelt die Spielwelt dabei linear mit. Also du hast eigentlich dann, überspitzt gesagt, gar keinen direkten Vorteil davon, dass du hochlevelst, sondern es soll im Endeffekt drauf ankommen, dass du die richtigen Skills und die richtigen Gegenstände einsetzt. Wo ich sage, gut, bin ich Fan von, warum gibt es dann dieses Levelsystem? Also welchen Sinn hat es denn, im Level aufzusteigen, wenn am Ende es um die Skills und Gegenstände geht? Die könnte ich ja auch anders kriegen. Zum Beispiel durch coole handgebaute Nebenquests, Freunde. Ne? Wenn ihr eure Open World, nächstes Fragezeichen, mal mit was anderem füllen könnt, als Aufgaben nach Schema F. Ne? Siehe halt Avatar. Räume die 40 oder wie viele es waren, Menschenstützpunkte aus. Ja, ist okay, kann ich machen, ist aber jetzt nicht die spannendste Aufgabe. Also auch da wieder natürlich die Frage, wenn das ein Assassin's Creed der nächsten Generation ist, wird diese Open World auch mal befüllt mit Bedeutung? Und Bedeutung kann ja tatsächlich sein, hey, dein neues Katana oder Wurfmesser oder was auch immer man sich für Waffen da vorstellen kann, kriegst du halt nur, wenn du in Gebiet XY eine besondere Nebenaufgabe erfüllst. Na, und da irgendwie der verarmten Bauernfamilie hilfst, ihre magische Kuh wieder einzufangen oder was auch immer. Also, ne, dass man halt nicht irgendwie nur, dass einem nicht nur gesagt wird, wie es jetzt im Rise of the Ronin auch wieder ist, hol mir mal 8 Holzscheite. Das wäre mir wirklich wichtig. Ja, sondern dass du halt Aufgaben hast, die was bedeuten und die dann auch, gerade wenn du was Neues bekommst, halt einen spürbaren Fortschritt und eine Auswirkung zeigen für dich. Ja, so wie es in Gothic ja auch ist. Mein Gott, was man sich freut, wenn man in Gothic neue Rüstung kriegt, weil man sie halt nicht nachgeschmissen kriegt an jeder Straßenecke. So, ist jetzt nur mein persönlicher Geschmack, was Spiele angeht, ist mir am Ende völlig egal, was Ubisoft macht mit seiner Welt, aber irgendeine Art von Fortschritt auch in puncto Gameplay, Open-World-Gameplay, wäre doch mal schön.
So. Ja, ich habe da wenig Hoffnung, ehrlich gesagt.
Ich auch, also. Ich auch. Also, aber da, ja, aber dann ist es dann ist es nicht so ganz die nächste Generation, würde ich dann mal ketzerisch sagen. Dann ist es halt das weiter Experimentieren mit, oh Gott, was können wir machen in schönerer Grafik. Ist auch okay, ne? Wird sich auch verkaufen, aber ist halt für ein neues Spiel, das erste Spiel einer neuen Ära,
ja,
vielleicht ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen dünn. Und der letzte Punkt, den wir noch haben, ist, Assassin's Creed Shadows macht ja jetzt ein Ubisoft-Spiel in Japan, im alten Japan, das es schon gibt. Es kommt nur nicht von Ubisoft und heißt Ghost of Tsushima. Ne? Also auch das war ja schon ein sehr schematisches Open-World-Spiel im alten Japan, das sich aber trotzdem in die Geschichte eingebrannt hat. Einerseits, weil es ein cooles Kampfsystem hatte, mit diesen wählbaren Kampfstilen immerhin, ne, wo man dann gucken musste, wie kämpfe ich gegen welchen Gegner, was nach dem bisherigen Gameplay-Eindruck in Assassin's Creed Shadows nicht so wichtig ist. Also dieser Yasuke sah eher so aus, als würde halt einfach, ja, da gibt halt einfach aufs Maul, klar, und dann kannst du noch schleichen, das ist okay, aber in Ghost of Tsushima, so zumindest der bisherige Eindruck, war mehr Tiefe im Kampfsystem. Und was es halt hatte, war diese organische Spielerführung durch den Wind und durch die Füchse, denen du nachlaufen konntest. Und überhaupt, wie das alles ausgesehen hat, dann so Wälder im Wind. Ja, Assassin's Creed Shadows wird toll aussehen, aber wird man da vielleicht auch einfach durchgehen und sagen, ja, aber Ghost of Tsushima gab es ja auch schon. Und so toll, neu und besonders ist es dann an dem Punkt gar nicht mehr. Schwer zu sagen, aber halt auch ein Vergleich, der definitiv gezogen werden wird, dann, wenn es rauskommt.
Ja.
Schwierig.
Aber wie gesagt, es wird bestimmt ein Verkaufserfolg. Also da machen wir irgendwie nicht so. Andererseits muss man natürlich auch immer sagen, so teuer wie diese Spiele inzwischen sind, sie müssen halt dann auch wirklich, wirklich knallen. Aber das Interesse ist auf jeden Fall da. Also zumindest auf dem YouTube-Kanal, die Videos sind mit die besten, was jetzt so Aufrufzahlen angeht. Ja. Wenn da irgendwie eine Vorschau oder so zu gemacht wird, da ist schon durchaus Interesse da. Und ich glaube, es ist auch einfach immer noch, es ist natürlich das Etablierte, ne? Ubisoft, da weißt du ungefähr, was du kriegst, aber du weißt halt auch, du kriegst was Großes, ne? Du kriegst viel, im Grunde am Ende auf jeden Fall viel Spielzeit für dein Geld, du kriegst eine gewisse Produktionsqualität, die grundsätzlich auch schon immer meistens recht hoch ist, und das reicht über weite Strecken tatsächlich auch oft, und am Ende sind das sind gute Spiele, es ist nur, ich kann jeden verstehen, der sagt, es ist ermüdend.
Ja. Ja. Sie sollen sich halt einfach nicht auf der Milliarde Dollar ausruhen, eine Milliarde irrsinnig, die Valhalla eingebracht hat. Es war das profitabelste Spiel der Ubisoft-Geschichte und es ist natürlich ein schönes Bett, auf das man sich erstmal legen kann. Aber ich will ja auch nicht nur Studios haben, die gemütlich im Bett rumliegen und sich nichts mehr trauen und nicht mehr vorankommen. Also. Ein bisschen Fortschritt wäre schon schön. Hey, wenn ich in AC Shadows, dann machen sie noch ein Remake von Black Flag, was ja auch schon so durchgesickert ist, dem einzigen akzeptablen Piratenspiel, damit es an der Stelle auch mal laut ausgesprochen ist. Mein Gott, dann spielen wir eben das.
Ja, das geht, glaube ich, auch. Gut, ja, das waren fünf Spiele, die wir rausgesucht haben, jetzt für das zweite Halbjahr 2024, die wir so ein bisschen als Sorgenkinder identifiziert haben. Es gibt durchaus noch ein paar andere Spiele, über die wir uns auch Gedanken machen, die teilweise aber dann doch nochmal eine ganze Ecke kleiner sind oder wo es einfach sehr eindeutig ist, warum sie eventuell problematisch sind. Und wir wollen ja immer über fünf sprechen an dieser Stelle, in diesem Format. Und ihr seht ja auch schon, dass wir selbst damit immer viel, viel, viel zu lang werden. Wir sind jetzt schon bei 90 Minuten. Aber ja, wir hoffen, dass das für euch eine interessante Auswahl war. Schreibt natürlich gerne, was ihr euch von diesem Spiel erwartet, wo ihr vielleicht mitgeht mit unserer Einschätzung, wo ihr vielleicht sagt, na, ihr habt ja wohl gar keine Ahnung, das ist ja wohl völliger Quatsch. Und dann sehen wir in einem halben Jahr, was bei rausgekommen ist. Und hoffentlich können wir dann auch über alle Titel sprechen, weil alle veröffentlicht wurden. Bislang sieht's okayisch aus. Bei Gothic bin ich noch nicht komplett überzeugt, dass es wirklich dieses Jahr kommt. Da habe ich noch ein bisschen Bauchschmerzen. Von den anderen gehe ich durchaus von aus, dass sie tatsächlich kommen.
Es gibt ein Spiel, was noch für dieses Jahr angekündigt wurde und einen festen Platz hier in den Sorgenkindern gehabt hätte, wenn wir auch nur ansatzweise davon ausgehen könnten, dass es wirklich noch dieses Jahr kommt, was ich nicht glaube, aber ich muss es jetzt einfach noch droppen. Das ist Vampire the Masquerade Bloodlines 2.
Ja.
Über dieses Spiel, und das haben wir auch schon gemacht, kann man komplette Podcasts damit füllen, warum das, oh Gott, ja, also was da alles schief geht, aber ich bin absolut davon überzeugt, dass das nicht mehr dieses Jahr erscheinen wird.
Glaube ich auch nicht.
Ja.
Glaube ich auch nicht.
Nächstes Jahr, dann sehen wir uns wieder, Vampire. Ja. Wenn überhaupt, wenn sie es nicht komplett canceln, oh Gott. Schauen wir mal.
Genau. Gut. Ja, mehr haben wir nicht. Wir haben fertig. Wir gehen jetzt raus und kriegen ein bisschen frische Luft. Und wünschen euch noch einen schönen Resttag. Macht's gut. Tschüssi.
Tschüss.